Okay.
Räusper. Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber wir suchen ja überall nach welchen und sind diesmal sogar extra nach London gefahren dafür.
Ja, für diese 45. Episode, was überhaupt keinen Zusammenhang hat mit unserer Fahrt nach London, ist halt zufällig die 45. Episode, haben wir uns auf den Weg gemacht über den kleinen Teich. Über den Ärmelkanal.
Ja, es ging total schnell.
Heutzutage mit
der Technologie. Der Hinflug war irgendwie 50 Minuten oder so. Ne? Das war unglaublich.
War keine Concorde.
Nee.
Aber war auf jeden Fall flott. Nein, und wir sind nach London geflogen. Und zwar nicht nur, um da Baby Driver zu gucken. Super Film übrigens.
Super Film.
Hat nichts mit unserem Podcast zu tun.
Gar nicht.
Redet ihr bestimmt bei Sträter in der Streberch bei Gelegenheit?
Bei Gelegenheit. Und wir, unseren Hörern sollte man vielleicht nochmal klar machen, es geht also nicht um irgendwie
Babys?
Kleine Babys, die Auto fahren oder
nein,
so.
Nein, nein, Baby, so heißt der.
So heißt
aber egal, ist jetzt auch überhaupt nicht wichtig.
Nee, nur, gar nicht.
War ein super Film einfach. Genau. Nein, wir sind natürlich nicht zum Vergnügen dahin gefahren. Nein, nein, natürlich nicht, sondern nur für diesen Podcast. Wir sind nämlich zur Breaking Convention gefahren. Und das ist für die Uneingeweihten Europas größter Kongress zum Thema Psychedelika, Psychedelics.
So.
So, und jetzt schalten wieder ein paar aus, hat der Gerry mir erzählt. Es gibt Leute, die hören unseren Podcast nicht, wenn wir über Psychedelics reden.
Nee, schalten die sofort ab, weil die haben sich jetzt wahrscheinlich auch erhofft, es geht um Breakdance.
Ja.
Verstehst, wir werden auf so einer Breakdance-Convention gewinnen.
Aber es gibt tatsächlich eine Breakdance-Convention, die Breaking-Convention heißt. Denn immer, wenn ich bei Google nach der Breaking-Convention suche, komme ich immer erst auf diese Breakdance-Convention. Ja, sorry, war nicht auf der Breakdance-Convention.
Die sind übrigens öfters in Bochum.
Wer?
Ja, ja.
Die Breakdance.
Ja, ja, irgendwie so eine Weltmeisterschaft.
Da müssen wir nicht nach London für fahren.
So einmal im Jahr sind die in Bochum. Da sind immer total coole Typen. So laufen immer so
Breakdance ist eine coole Sache, keine Frage. Aber hat jetzt auch wieder nichts mit unserem
Podcast zu tun. Athletische junge Menschen mit ihren übergewichtigen Müttern siehst du dann immer so durch Bochum laufen. Aus aller Welt.
Und das deprimiert einen dann immer, wie fit und agil man sein kann als Mensch, wenn man so Arbeit da reinsteckt.
Ja, ja, ganz und, genau. Wenn man sich so ein bisschen sich um seinen Raumanzug kümmert, dann kann man da viel mitmachen.
Aber wenn man den Raumanzug, sag ich mal, temporär verlassen will, dann schöner Übergang.
Super.
Ja, ich sag dir das. Gibt es ja auch die Möglichkeit, gewisse Substanzen zu sich zu nehmen. Und wie gesagt, um die ging es jetzt in London. Um genauer gesagt war das Ganze in Greenwich an der Universität. Das war vom 30. Juni bis zum 2. Juli. Es gab 150 Vorträge so ungefähr verteilt über die drei Tage plus Workshops. Es ging um LSD, Ibogaine, MDMA, Ayahuasca, DMT, 5-MeO-DMT, Cannabis, Ketamin, aber auch um substanzfreie Bewusstsein, erweiterte Bewusstseinszustände und so weiter und so fort.
Jetzt werden sich natürlich viele fragen, wie kann man denn über dieses Thema so lange reden? Entweder man nimmt was und hat dann irgendeinen lustigen Trip oder vielleicht auch einen spirituellen Trip oder so, aber das war's doch dann. Warum gibt es da so viel zu reden?
Naja, also ich kann ja nochmal weiter aufzählen. Also die großen Themen, die besprochen wurden, waren Wissenschaft, Drogenpolitik, Spiritualität, Philosophie, Kunst, Kultur, Geschichte zum Beispiel. Also das waren ja so die ganz großen Felder, über die es was zu erzählen gab. Und ich meine, Themen, das war ja alles Mögliche. Also das ging bis in sehr, sehr wissenschaftliche Sachen, sowas wie der Nachweis von DMT in den Gehirnen von Ratten und zwar hochwissenschaftlich alles von Synapsen und Botenstoffen und irgendwelchen wilden Grafiken.
Genau.
Das war einmal was, aber es ging natürlich auch um spirituelle Erfahrungen mit den Substanzen, was für eine Bedeutung haben diese Substanzen. Wir reden ja jetzt gleich noch ganz viel über alles, was wir gesehen haben, aber wie gesagt, 150 Vorträge, das war natürlich eine ganze Menge. Wir haben natürlich nur einen Bruchteil davon sehen können, ist ja klar. Deswegen werden wir jetzt natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt geben können. Aber vielleicht noch weiter zu erzählen. Also zusätzlich gab es noch Partys, es gab Performances, viele schöne Gespräche auf der Wiese. Man konnte im Psychedelic Museum sich irgendwie psychedelische Paraphernalia, heißt das glaube ich das Wort, aus der Hochzeit der 60er, 70er, 90er Jahre angucken, alles von Buttons und Büchern und T-Shirts und Blotterart und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Dann gab es auch Galerie, also mit vielen psychedelischen Gemälden, die Leute gemacht haben. Man konnte natürlich massenhaft Bücher kaufen, Bücherstände und so weiter.
Was gab's. Du auch gemacht hast.
Was ich natürlich, du auch.
Ja, ja, es geht. Also
du hast vielleicht nicht massenhaft Bücher
gekauft. Nee, aber ich habe schon das, nee, ich habe im Grunde habe ich eins gekauft. Das ist sogar ein Molekül, ah, ja, genau. Habe ich gekauft. Ja.
Genau, und ganz wichtig waren natürlich die Gäste, deswegen wir ja auch hingefahren sind. Da war, sage ich mal, so das Who is Who der Psychedelic-Szene war da eigentlich zugegen. Also ich zähle nur mal ein paar Namen auf. Wer das genau ist, werden wir gleich ein bisschen was zu erzählen. Das war Dennis McKenna war da, Bill Richards war da, David Nichols, Ben Sessa, Eric Davis, Robin Card Harris, Bruce Perry, Julie Holland, Kilin Diyi, Rupert Sheldrake, Rick Doblin, Thorsten Passy, Meckelfischer, Nikki Weird, Mike J und so weiter und so weiter und so weiter. Also das waren jetzt, sagen wir mal, so die bekannteren Namen. Aber wie gesagt, eben auch noch ungefähr 130 andere Leute, die zu den unterschiedlichsten Themen was erzählt haben. Und ja, da erzählen wir heute ein bisschen was dazu.
Genau.
Genau, vielleicht kurz vorher noch was in eigener Sache. Wer sich mehr, wer vielleicht heute zum ersten Mal unseren Podcast hört, dem sei unsere Facebook-Seite oder auch unsere Webseite ans Herz gelegt. Beide heißen Viele Wege führen nach Om. Und da gibt es natürlich alle unsere letzten 44 Sendungen schön archiviert mit Shownotes. Über die beiden Kanäle könnt ihr uns natürlich auch Kommentare, Themenvorschläge, Lob und Tadel zukommen lassen. Das gleiche geht auch bei Twitter. VWFNO ist unser Twitter-Handle. Mhm. Ich habe es mir diesmal aufgeschrieben.
Ja, ich weiß.
Man merkt, dass ich das so locker sage. Roland@mono23.com ist meine E-Mail. Da könnt ihr auch gerne was schreiben. Was uns natürlich immer besonders freut, sind positive Reviews bei iTunes.
Ja,
das hilft nämlich auch, dass dieser Podcast ein bisschen weiter nach oben kommt.
Ganz genau.
In den Charts.
Weil die haben da diesen merkwürdigen Algorithmus. Da wird das, je mehr positive Bewertungen du hast, desto höher kommst du auch in den Charts und das freut uns ja dann auch.
Ja, das freut insofern, weil das natürlich ein bisschen dazu beiträgt, dass mehr Leute den Podcast sehen und dann hören, vielleicht auch mal hören.
Ja.
Das war jetzt sehen und hören. Erst sehen auf dem Monitor, dass es den gibt und dann hören.
Genau.
Genau. Weil sehen kann man uns ja nicht. Außer ein Standbild von uns beiden. Bei YouTube. Mhm. Genau, bei YouTube gibt es natürlich auch. Und auch freuen tun wir uns natürlich über Patreons. Bei Patreon kann man uns nämlich unterstützen mit ein paar kleinen Euros. Das hilft uns dann so ein bisschen unseren Serverspace zu bezahlen und unsere First-Class-Tickets nach London, unser Fünf-Sterne-Hotel da auch. Und da hat uns in dem letzten Monat der Dominik Michalczyk unterstützt. Vielen, vielen Dank, Dominik.
Vielen Dank, vielen Dank.
Freut uns sehr. Mhm. Und ja, vielleicht inspiriert euch das ja auch, uns da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Mhm. Jo, dann aber jetzt mal zur Breaking Convention. Also die hat jetzt zum vierten Mal stattgefunden,
findet
alle zwei Jahre statt, was wir auch festgestellt haben, glaube ich, ganz gut ist. Weil
das ist, glaube ich, ganz gut, ja. Mhm. Weil wir eben, also ich meine, die Forschung ist ja schon, die schreitet ja zügig voran, aber ich denke, wenn man mal alle zwei Jahre so ein Update, so ein großes Update kriegt, finde ich, ist das richtig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einem Jahr schon so viel brandneues zu berichten gibt.
Naja, vor allen Dingen, weil es ja auch noch ein paar andere Konferenzen in der Größenordnung gibt. Also die Psychedelic
Science,
war ja jetzt gerade auch erst in Oakland, in Kalifornien. Die ist noch größer. Ich glaube, da waren 2.500 Leute. Hier waren jetzt vielleicht so knapp über 1.000 Gäste, würde ich mal sagen. Und dann gibt es ja noch so ein paar kleinere Konferenzen, auch in Deutschland. Ja, die ist Entheo Science, die heißt jetzt, glaube ich, ab nächstes Jahr Psychedelic Science und wird von Mind organisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so ist das. Und ja, noch eben die Drug Science im September in Berlin zum Beispiel. Also es gibt ja noch so ein paar von diesen Konferenzen, aber du hast schon recht, ich glaube auch so so ein Riesending, alle jedes Jahr aufzuziehen, wäre ein bisschen übertrieben.
Ganz genau, ne? Ganz also, genau.
Genau. Ja, vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen beschreiben, dass man ein Bild davon kriegt, wie sich das so aussah, also dass man einfach mal weiß, wo das also, ist, wie das ist. Also,
ne? Also erstens mal so der erste Eindruck, den ich hatte, der war von Anfang an sehr positiv, weil erstens mal war das in einer super Location. Das war halt
genau,
in dieser University. Das war halt so ein bisschen Harry Potter-esque so und man hat so ein bisschen das Gefühl mal gehabt, man ist in Gryffindor. Nicht wirklich, aber so ein bisschen.
Hat nicht das der finale Kampf von Tor 2 da auch gespielt? Ich meine,
meinst du das jetzt ernst?
Nein, meine ich jetzt ernst, ja.
Echt?
Ja, ja, der spielt in Greenwich. Da, weil, was vielleicht der, jeder von uns weiß, ist ja, dass in Greenwich ja auch der Nullmeridian, glaube ich, liegt, ne? Da, und dass der die Greenwich Mean Time, also die Zeit gemessen wird, das ist ja da auch.
Stimmt,
ne? Genau,
stimmt.
GMT,
ah, das ist da. Ah, okay.
Ja, deshalb ist das Greenwich Meantime, weil das
okay.
in Greenwich ist.
Da könnte ein Zusammenhang bestehen.
Und die Cuttysack ist da ja auch, ein berühmtes Segelschiff.
Ah, okay. Ja, also, genau, die haben wir gesehen.
Wir auch vor,
da haben wir auch Fotos von gemacht. Ja, genau. Genau. Warum ist sie berühmt? Nur mal so
am Rande? Ich habe überhaupt keine Ahnung, muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen. Ich wollte es die ganze Zeit googeln. Ich mache das jetzt mal.
Nackend unter der Dusche erwischt sozusagen.
Ich hatte immer das Gefühl, es hat was mit Captain Cook zu tun, aber wahrscheinlich ist das totaler Quatsch. Ich guck mal im schlauen,
genau. Also,
im Fähnlein-Fieselschweif.
Also was mich erstmal gefreut hat, ist, dass das so viele Leute da waren, so viele unterschiedliche Leute und auch vom Alter her. Ja, also, das waren nur die gleichen Leute da. Nur das Modell Horst war da irgendwie okay. in sämtlichen Variationen. Nein, aber auch so durch die Generationen hinweg, das fand ich sehr toll. Und auch jetzt nicht, wie man vielleicht vermuten mag, nur so Hippies. Die gab es zwar auch, die waren zwar auch vereinzelt da, aber durchaus, es hat ja auch einen großen wissenschaftlichen Teil und so, und das hast du halt so von Anfang an, so eine Ernsthaftigkeit hast du auch total gespürt, und das war auch, fand ich gut. Also
ja, ich meine, das ist ja jetzt auch in der gesamten Szene, glaube ich, mit so die wichtigste Idee, dass man die Psychedelics eben rausbringt und wegbringt von diesem Hippie-Image, was sie ungerechtfertigterweise alle immer noch haben. Also wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die mit dem Thema sich nicht beschäftigen, ist natürlich das die allererste Assoziation.
Ja,
ist
ja,
natürlich klar. Ne? Flower Power und so.
Vielleicht sollte man in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz einen ganz kurzen Abriss machen. Also ich meine, warum? Also Psychedelika, die waren ja auch mal eigentlich alle relativ legal, oder? Die waren alle legal.
Also bis 1966, 67 und auf jeden Fall bis 1970 hat dann Richard Nixon den Krieg gegen die Drogen erklärt. Und das ist ja interessant, ich meine, das ist ja keine Verschwörungstheorie, da gibt es ja inzwischen ganz offizielle Dokumente zu, dass, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber einer seiner Berater ja wirklich ganz klar auch zugegeben hat dann in späteren Jahren, dass das kein Krieg gegen die Drogen sein sollte, sondern eben ein Krieg gegen sowohl die Schwarzen als auch gegen die Friedensbewegung.
Ganz genau.
Weil man hatte sich damals halt überlegt, okay, die Schwarzen, die müssen wir irgendwie klein halten, weil das waren ja, also gerade Nixon und Co. waren als Rassisten. Mhm. Und die Friedensbewegung war denen natürlich auch ein Dorn im Auge, aber du konntest denen nicht so richtig zu Leibe rücken. Also hat man einfach beschlossen, man illegalisiert die Substanzen, die in diesen Szenen kursierten und verfolgt die Leute damit. Und dann konntest du die Leute mit irgendwie ein paar Gramm Hasch erwischen und konntest sie erstmal drakonisch für Jahre in den Knast stecken. Damit hast du natürlich die Friedensbewegung extrem sabotiert. Und die Farbigen konntest du auch dadurch kalt stellen, indem du eben andere Substanzen denen untergeschoben hast zum Teil oder dafür gesorgt hast, dass die in den leider ja doch eher armen Gegenden auch kursierten. Ja, und damit war das dann gegessen. Und ja. Das war eigentlich der Vorwand, muss man sagen.
Das war der Vorwand. Ich hatte mal in einer Dokumentation wirklich gehört, und das hat man da wirklich so gesagt, dass Richard Nixon so paranoid war und so eine große Angst hatte vor der Friedensbewegung, dass er wirklich Angst hatte, dass Hippies das Weiße Haus stürmen könnten, ihn rauszerren könnten und am nächsten Fahnenmast aufhängen könnten. Das hat er wirklich.
Ja, ich meine, dass der Typ einen Schaden hatte, ist ja relativ klar. Ne? Ja. Und aber bis zu dem Zeitpunkt waren die Substanzen ja nicht nur legal, sondern es wurde ja auch echt viel damit geforscht.
Ja, ja.
Das haben wir auch schon das ein oder andere Mal erzählt.
Ja, aber das muss man, finde, das sollte man immer noch mal erwähnen, weil letztendlich dieser ganze Krieg gegen die Drogen, das hallt ja alles nach und das macht es ja jetzt auch noch immer noch so ein bisschen schwerer, und das ist ja auch mit ein Grund, warum vielleicht halt bei vielen Leuten da gleich so Alarmglocken angehen und sagen, ach nee, ist illegal, um Gottes Willen, was reden die da, diese Kriminellen.
Genau. Ja, nee, das ist komplett richtig. Ich meine, das, was ich gerade schon sagte, das ist sicherlich eine der Haupthindernisse immer noch, obwohl sich das, glaube ich, in den letzten 10 Jahren doch sehr verändert hat zum Positiven. Also wenn du alleine überlegst, was mediale Berichterstattung zu dem Thema ist, ja eigentlich nur noch wohlwollend. Also ich habe kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren irgendwo mal einen Artikel gelesen zu haben, sei es die Zeit, der Spiegel, sei es New York Times, sei es New Yorker, also ich sag mal renommierte Medien, sei es CNN, also wo nicht diese ganze Drogenpolitik extrem in Frage gestellt wurde, wo nicht die positiven Effekte von psychoaktiven Substanzen gerade in therapeutischem Zusammenhang nach vorne gestellt wurden und so. Also ich glaube, da findet schon seit Jahren ein ganz, ganz großes Umdenken statt. Es ist halt immer noch natürlich in der großen Masse, im Mainstream ist es natürlich über 40 Jahre als Hippie-Zeugs gebrandmarkt. Das dauert natürlich eine Weile, bis das auch durchsickert zu den Leuten, die sich eben nicht damit beschäftigen. Aber ich glaube wirklich, das ist jetzt einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Substanzen auch wieder auf legale Weise benutzbar sein werden. Also MAPS ist ja da ganz vorne dran, also die Multidisciplinary Association for the Study of Psychedelics oder Psychedelic Studies, Entschuldigung.
Genau.
Ja. Die sind ja dabei, dafür zu sorgen, dass jetzt ab vielleicht 2021 MDMA wieder in psychotherapeutischem Kontext, nämlich zur Behandlung von posttraumatischem Stresssyndrom, legal eingesetzt werden darf in Europa und auch in Amerika.
Genau, was ja auch totalen Sinn machen würde, weil es ja letztendlich unheimlich viele Kosten auch spart. Letztendlich,
natürlich.
Wenn man die Leute, wenn man die Soldaten oder wer auch immer ein posttraumatisches Stresssyndrom hat, anders, viel effektiver behandeln könnte.
Natürlich, es sind ja tatsächlich ist es, glaube ich, auch einer der Hauptgründe und das ist ja auch, was MAPS auch strategisch macht, sich eben sogar mit dem Militär in Verbindung zu setzen, weil es sind, ich glaube, 600.000 Veteranen aus den letzten paar Kriegen irgendwie, die wir ja seit 2001 immer noch haben und hatten, zurückgekehrt. Von denen ist natürlich fast jeder in irgendeiner Form traumatisiert. Und ich glaube, es bringen sich im Schnitt täglich 22 Kriegsheimkehrer in Amerika um.
Ja.
Ne? Und es gibt ja kaum ein wirklich gutes therapeutisches Mittel gegen posttraumatischen Stress. Und die diese Veterans Office, die vergeben halt einfach stapelweise Psychopharmaka, die aber gar nichts bringen, ne? Die Leute halt nur irgendwie so abschießen oder sowas. Und deswegen ist das natürlich auch total wertvoll. Das war natürlich auch ein ganz kleiner Aspekt, darum ging es natürlich auch irgendwann mal auf dem Kongress, aber das war wirklich tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil. Also genau, wir waren ja immer noch so ein bisschen dabei zu beschreiben, also ganz tolle Location, eine große schöne Wiese, es war herrliches Wetter, das war natürlich auch total super.
Das muss man echt sagen, es war optimales
Wetter. Zwischen den Vorträgen, die nämlich in, ich sag mal, Sweat Lodges, Schwitzhütten stattgefunden haben, die nennt man in England, glaube ich, Hörsäle, aber bei uns würde ich das eher Schwitzhütten nennen, da war das dann auch immer ganz nett, wenn man dann mal eine kleine Pause machen konnte und da hatte man dann halt auch die Gelegenheit, einfach
Gott
mit Leuten
sei Dank
zu reden.
Stell dir mal vor, es wäre jetzt draußen echt noch heiß gewesen.
Oder es hätte in Regen, in Schütten geregnet, in Regen geschüttet, in Strömen geregnet.
Das wäre nicht so schlimm gewesen, aber für mich wäre wirklich der Albtraum gewesen, aus einem heißen Hörsaal rauszukommen, total überhitzt rauszukommen und dann nochmal die Sonne knallen.
So war es, glaube ich, letztes Mal, 2015.
Ja, genau. Von daher war ich super, super glücklich, weil ich komme ja mit Hitze nicht so gut klar und für mich war es optimal.
Du bist ja mehr so cooler Dude.
Ich bin ein cooler Dude.
Ja. Genau, also es war halt wirklich sehr, also es war so wie eine Uni-Hörsäle, wie man sich so vorstellt. Ja, ja. Ne? Und es fanden, ich glaube, Freitag und Sonntag vier parallele Vortragsreihen statt und am Samstag sogar fünf.
Ja.
Und es gab noch eben zusätzliche Workshops. Also wie gesagt, es war ein totaler Overkill, also so überwältigend wie ein psychedelischer Trip. Und tatsächlich muss ich zugeben, ich hatte viel bisschen mit, also wirklich mit Verpassangst zu tun, weil ich immer wieder gedacht habe, so, ah fuck, jetzt verpasse ich ja den Talk oder oder ich hätte auch viel gerne noch viel mehr mit Leuten geredet, aber irgendwie habe ich dann doch immer das Gefühl gehabt, ich will jetzt aber auch die Vorträge sehen und habe dann halt natürlich schon die meiste Zeit in den Vorträgen gesessen. Also ja, es gab einfach so viel.
Ja, also bei mir, ich tick da ja so ein bisschen anders. Ich finde das Thema ja auch interessant. Ich meine, sonst hätte ich auch keinen DMT geraucht. Und aber mein Interesse geht halt nicht ganz so tief wie deins.
Ja.
Deswegen habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich echt so ein bisschen so abgeschaltet. Also ich hatte genau das Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt nicht alles gesehen haben.
Ja.
Die Vorträge, die ich gesehen habe, die haben mich auch interessiert. Also weitgehend interessiert. Und es war auch interessant, also wenn man, wenn es etwas zu meckern gab, dann war es sicherlich die Art und Weise, wie da das Audio, wie die Vorträge beschallt wurden, nämlich so gut wie gar nicht. Das war echt ein bisschen peinlich, fand ich, für so eine große Convention, dass sie es nicht geregelt gekriegt haben, dass man ihre Redner auch vernünftig hört. Das war immer so ein bisschen anstrengend, fand ich, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es waren super interessante Vorträge dabei und ich habe das auch mal meinen Horizont definitiv erweitert, weil ich halt auch gesehen habe, dass in welche Richtung das alles geht, so diese Erforschung dieser Substanzen. Von daher hat das schon alles gepasst, aber ich habe halt wirklich ab einem bestimmten Punkt habe ich gemerkt, dass mein Gehirn einfach voll war.
Ja, ja. Das war wirklich so überwältigend wie so ein Trip. In dem Sinne, dass du einfach irgendwann das Gehirn schaltet halt einfach irgendwann so ein bisschen ab. Und ich brauchte echt 2 Tage, um mich zu erholen, einfach weil man so voll gestopft war dann plötzlich.
Irgendwann hat mein Mind dann auch gesagt, als ich dann draußen lag auf dem Rasen und habe wirklich diesen wunderschönen Tag genossen und habe so gedacht, warum sollte ich mir jetzt da oben in dieser heißen Bude, da in diesem heißen Hörsaal irgendwie zu Tode schwitzen, wenn ich jetzt hier wunderbar auf dem Rasen liegen kann, die Sonne scheint, große Bäume standen überall, haben Schatten gespendet und ich habe echt tatsächlich für eine, was ich auch noch nie gemacht habe in meinem Leben, wirklich für eine halbe Stunde mal gepennt auf dem Rasen. Das fand ich total klasse. Ja. Also von daher war das ein tolles Erlebnis.
Okay, aber außer, dass du auf dem Rasen gepennt hast, was war denn für dich jetzt mal inhaltlich gesprochen ein beeindruckender Moment? Also gab es vielleicht einen Vortrag, den du besonders toll fandest oder Informationen?
Ich fand natürlich die Vorträge, ich fand natürlich auch toll, Dennis McKenna mal getroffen oder gesehen zu haben und auch offensichtlich, ich meine, ich habe ihn nicht angesprochen, aber wir haben ihn ja oft genug überwegt, muss man ja sagen.
Er hat uns mal gefragt, wo es denn hingeht zum Frühstück.
Frühstücksbuffet und dass er wirklich ein netter Typ ist. Dennis McKenna, da musst du vielleicht ein bisschen was drüber sagen, wer das ist.
Ach so, ja, für die Leute, die jetzt auch mit dem Thema nicht so firm sind, also Dennis McKenna ist der Bruder von Terence McKenna und Terence McKenna ist bis zu seinem Tod 2000 so eine der absoluten Koryphäen auf dem Psychedelic-Gebiet gewesen. Ich glaube, es gibt 1 Million Vorträge von ihm im Internet zu hören, zu sehen. Ja, tatsächlich,
YouTube ist voll damit.
Ich glaube auch als Remix für Psychedelic Music wird er auch gerne benutzt. Der war schon ein Meister des Wortes, muss man sagen. Der hat unheimlich interessante Vorträge gehalten, sehr wortgewandt auch. Ja. Und wie gesagt, ist leider 2000 verstorben schon. Und ist natürlich auch nicht unumstritten in der Szene. Also sein Stick, sag ich mal, war ganz stark natürlich einmal DMT, vor allen Dingen auch in Pilzform. Und er hat so ein bisschen so diese Idee, glaube ich, auch stark in die Welt gesetzt, dass man halt über DMT mit so anderen Wesenheiten, er hat die, glaube ich, irgendwie Maschinenelfen, Self-Transforming Machine Elves oder so genannt. Also er hat immer versucht, diese Bizarrheit auch in Worte zu fassen, was ja nicht so wirklich einfach ist. Und er hat das schon ganz gut gemacht. Aber für ihn war das ganz klar eine andere Welt, andere Wesen. Und da gibt es ja auch andere Meinungen zu und so. Aber das ist halt so Terence McKenna. Und er und sein Bruder haben, ich glaube, wann war denn das eigentlich? Das muss
da waren sie noch, da waren sie beide 20, so um die 20. Dennis war 20.
Ende 60, Anfang, irgendwo in den frühen 70ern.
Terence war 24.
Sind die mit einer Truppe von Leuten nach Südamerika gefahren, weil sie auf der Suche nach dem waren, was man heutzutage dann Ayahuasca nennt. Aber das war damals noch total unbekannt. Haben das irgendwie nicht gefunden, haben aber bergeweise Psilocybin-Pilze gefunden, haben die dann quasi gegessen wie andere Leute Pilze über Wochen, haben dann noch das Ritual von La Chorera versucht. Das kann ich jetzt hier nicht so kurz erklären, aber es ist eine sehr bizarre Nummer, die damit endete, dass Dennis McKenna, der jüngere Bruder, 2 Wochen, wie er selber jetzt auch beschrieb, über Raum und Zeit verteilt existiert hat. Mhm. Also der Psychiater würde wahrscheinlich sagen, er hat einen psychotischen Break gehabt für 2 Wochen und er wird das natürlich anders beschreiben. Ja. Und dieses Experiment von La Chorera hat auch noch dazu geführt, dass Terence McKenna so eine These der sogenannten Time Wave entwickelt hat, wo er gesagt hat, ja, es gibt quasi irgendwo ein Attraktor, ein Anziehungspunkt in der Zeit, den hat er dann auch aufs Jahr 2012 ausgemacht, wo die Neuheiten immer mehr zunehmen, bis es zu so einem singulären Punkt kommt, wo überhaupt, wo alle, alles Wissen quasi da ist auf einmal und es dann eigentlich auch das Ende der Geschichte ist. Also muss ich vorstellen, man sagt ja heute, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich ja exponentiell, so im Laufe von immer kürzeren Zeitpunkten.
Ja, ja, klar.
Und diese Exponente, das geht immer schneller.
Ja.
Und irgendwann ist natürlich der Punkt erreicht, wo es dann eigentlich nicht mehr schneller geht und wo es dann nur noch zu so einem Punkt kommt. Und das hat er dann auch gesehen in diesen Visionen. Also es ist eine total crazy Geschichte.
Gibt es auch in Buchform.
Genau, True Hallucinations ist es, glaube ich, genau. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man jetzt, sage ich mal, dem Ganzen jetzt nicht so über den Weg traut, weil 2012 hat sich ja jetzt auch nicht als der Attractor erwiesen, zum Beispiel, an dem die Zeit stillgestanden ist. Glauben wir zumindest, wissen wir natürlich nicht, wer weiß. Nein, aber es ist trotzdem eine hochinteressante, hochspannende Geschichte. Genau. Dennis McKenna ist erstaunlich, wie soll ich mal sagen, wenn man denkt, wenn man das Buch mal gelesen hat und wirklich das auch mitbekommen hat, dann wundert man sich, dass der Mann noch so sane, vernünftig, ruhig, entspannt, down to earth ist. Er ist dann im Laufe der Jahre ist er so ein, ich glaube, ein Botaniker, also wer ist das, nicht Neuroscient, Botaniker ist er geworden.
Ja, ja,
genau. Und kennt sich halt perfekt aus.
Mit Pflanzen, ja.
Und aber auch eben mit der Chemie und so weiter und hat das halt eigentlich die letzten 30, 40 Jahre forscht er ganz hochseriös wissenschaftlich eben auch an psychoaktiven Substanzen. Und er hat halt zwei Vorträge gehalten. Und
ganz genau.
Der eine war auch so sehr interessant, da ging es eben auch um das Experiment von La Chorrera, da hat er das, er hat glaube ich so gefragt, in dem Titel, wenn ich mich recht entsinne, war das ein Psychotic Break, war das ein Treffen mit Außerirdischen oder war es einfach nur eine psychedelische Erfahrung? Und er hat dann im Vortrag aufgelistet, welche Aspekte einer, ich sag mal, was jetzt auch ein bisschen weird klingt, klassischen Kontakt mit einer außerirdischen Wesenheit, wie man sie jetzt aus der UFO-Forschung kennt, ja. Wie die sich decken mit dem, was die erlebt haben. Das klingt natürlich jetzt auch total super weird. Ist es wahrscheinlich auch im Zusammenhang in dieser Konferenz, ist es ein Talk wie jeder andere.
Ja, ja,
du denkst, das macht ja irgendwo Sinn. Und du denkst, das hatte für mich den Eindruck, dass er hat das jetzt ja nicht so gesagt, sondern hätte die Frage gestellt, aber es war natürlich schon so ein bisschen, dass er jetzt sehr das aufgezeigt hat, wie die Parallelen sind. Er hat jetzt nicht direkt gesagt, für ihn war das ein Alien-Encounter, aber es machte schon sehr stark den Eindruck, als sei das für ihn im Moment vielleicht die plausibelste Erklärung, was auch immer das wiederum heißt. Also Aliens sind in dem Fall dann, glaube ich, auch nicht zwanghaft außerirdische Wesen, die mit einem Metallraumschiff durch die Gegend fliegen, sondern das ist schon noch schräger.
Ja.
Aber jetzt sind wir ganz schön schräg eingestiegen, ne? Also,
ja.
Weil man muss jetzt dazu sagen, die schöne Mischung war in dem Kongress. Also, dass du halt solche Vorträge hattest, aber du hattest halt eben auch zum Beispiel David Nichols, ein auch sehr bekannter und auch schon seit den 60er Jahren arbeitender Wissenschaftler, der eben versucht hat, auch so die neurobiologischen Wirkungsweise von DMT zum Beispiel zu erklären. Das fand ich ganz interessant. Es gab einen längeren Tract, da gab es ja mehrere Vorträge hintereinander. Wer sich ein bisschen mit den Substanzen auskennt, der weiß ja, dass DMT inzwischen auch so eine mystische Image hat, nämlich als so das, Rick Strassman hat das Ganze ja das Spirit Molecule genannt, also das spirituelle Molekül. Und es gibt ja auch so die inzwischen von vielen Leuten auch so für wahr aufgenommene Idee, dass DMT in der menschlichen Zirbeldrüse produziert wird, dass es im Träumen, dass es in der Todeserfahrung, aber auch in Nahtoderfahrung ausgeschüttet wird, dass es irgendwie uns hilft, aus dieser Welt in die nächste Welt zu kommen und so weiter und so fort. Und darum ging es halt auch in so einer Vortragsreihe. Und es war ganz interessant, dass viele der Ansicht waren, ja, okay, es kann schon sein, dass es in der Zirbeldrüse hergestellt wird. Das ist bis heute wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen. Also in Rattengehirn hat man das zumindest insofern nachgewiesen, das fand ich eben das Interessante, wie kompliziert das ist, dass man halt wohl zwei Stoffe, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Botenstoffe nachgewiesen hat, die zeigen, die nötig sind, um DMT zu produzieren. Und die sind beide in Rattengehirn und ich glaube auch im menschlichen Gehirn vorhanden. Das heißt, rein theoretisch besteht die Möglichkeit, dass im Gehirn und dann eben auch in der Zirbeldrüse DMT hergestellt werden kann. Aber es ist halt noch nicht hundertprozentig nachgewiesen worden. Also es ist immer noch ein Mythos.
Ja, ja, ja.
Und zum Beispiel sagte dann ein anderer Redner, ich glaube, das war ich kann ihn immer nicht aussprechen, das war ein Ungar,
Ede
Freschka, Freschke,
ja.
Also wie gesagt, wie auch immer der gute Mann ausgesprochen wird, wir sagen jetzt einfach mal Ede, hier so ja. Für den Drogen-Ede. Also er ist auf jeden Fall der Vorsitzende der psychiatrischen Abteilung an der Universität von Debrecen. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch halbwegs richtig ausgesprochen habe.
Ja.
In Ungarn. Also,
das hört sich sehr so an.
Der hat wiederum gesagt, dass in der Lunge DMT sammeln, also die alles sammeln kann, was sozusagen DMT produziert und auch DMT, das dann im Falle eines zum Beispiel eines Herzinfarktes und einer anderen quasi fast Todeserfahrung innerhalb von 15 Sekunden ausgeschüttet werden kann, was dann eher aber, glaube ich, so ein bisschen eher in Richtung so letzter Versuch des Körpers, das Herz und Co. wieder an den Start zu bringen, interpretiert hat. Also, obwohl es dann auch tatsächlich in psychoaktiver Menge produziert werden kann.
Ja, aber deckt sich das nicht so ein bisschen mit den Ergebnissen, die auch diese eine Wissenschaftlerin hatte, die wir am letzten Tag gehört haben? Dieser unheimlich wissenschaftliche Vortrag war das doch. Die hat das doch auch, die hat doch praktisch DMT oder auch diese Botenstoffe.
Ja, das war die Jimo Borgigin.
Genau.
Ja, die hat ja das erzählt mit den Rattengehirnen.
Also genau.
Die hat ja eben gesagt, diese beiden Substanzen, die nötig sind, um DMT zu produzieren, sind vorhanden. Aber es ist noch nicht klar, ob auch tatsächlich DMT produziert wird.
Aber die hat die doch nicht im menschlichen Gehirn gefunden, sondern auch ganz verstärkt in der Lunge
sowieso. Das ist schon lange bekannt, dass DMT in der Lunge nachgewiesen werden kann. Das Problem beim DMT ist ja nicht, dass man nicht weiß, ob es im Körper ist. Das weiß man. Es ist im Körper und es ist auch sonst überall. Nur die Frage ist, wo wird es hergestellt? Und es gibt ja eben, wie gesagt, in der Szene diese Idee, es wird in der Zirbeldrüse hergestellt und das auch gleichzeitig das dritte Auge ist, was man wiederum mit bestimmten Übungen oder auch mit einer bestimmten Ernährung, da gibt es ja noch dieser Mythos, dass das Fluorid diese Zirbeldrüse verkalken lässt und dass wir deswegen auch alle keine spirituellen Fähigkeiten mehr haben, in Anführungszeichen, weil wir halt durch das Fluorid in der Zahnpasta und in Amerika ja auch im Trinkwasser diese Zirbeldrüse verkalkt haben und dadurch wird nicht mehr genug DMT produziert und so weiter und so fort. Das sind alles, muss man sagen, im Moment Mythen. Also wissenschaftlich ist da nichts von nachgewiesen. Natürlich ist die Zirbeldrüse und das dritte Auge, das wurde auch in den Vorträgen nicht verheimlicht, eine uralte Geschichte. Das ist nichts, was sich erst letztes Jahr einer ausgedacht hat. Das geht tausende von Jahren zurück. Und das ist sicherlich auch spannend, aber wissenschaftlich gesehen ist das einfach noch nicht nachgewiesen. Und da ist man gerade dabei und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Jahren irgendwann mal genauer zeigen. David Nichols wiederum hat gesagt, dass es eigentlich auch fast egal ist, weil er der Ansicht ist, dass sowieso, wenn ich das richtig verstanden habe, DMT sich nicht zum Beispiel nicht anhäufen kann. Das ist ja auch ein Mythos, ist ja auch, dass man, sag ich mal, bestimmte Übungen machen kann, dass man bestimmte meditativen Praktiken machen kann, wo das DMT sozusagen gesammelt wird, um dann an einem bestimmten Punkt ausgeschüttet zu werden. Da ist er der Ansicht, das kann gar nicht passieren. Da muss ich jetzt zugeben, das kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben. Das hatte auch was mit Zerfall und irgendwelchen Botenstoffen zu tun und so weiter. Also fand ich auf jeden Fall hochspannend, weil eben man einfach auch noch mal ganz klar vor Augen geführt kriegt, aha, es ist, also auch um das jetzt mal Kontrast zum Dennis McKenna-Vortrag, ne, also hier ging es um ganz streng wissenschaftliche Untersuchungen und wirklich auch offen daran zu gehen, aber eben auch zu sagen, ja, wenn die Wissenschaft es nicht bestätigt, dann können wir es jetzt auch einfach so nicht behaupten. Ne? Und das ist ja, finde ich, gerade in diesem Bereich total wichtig, weil nun mal unheimlich viel Mambo-Jumbo auch da kursiert.
Klar.
Ne? Und ich bin ja total glücklich, dass es eben sehr viele Wissenschaftler inzwischen gibt. Ich meine, die Johns Hopkins Uni ist es ja, das Imperial College in England, wo ja eben auch die Organisatoren der Breaking Convention, Ben Sessa und Robin Card Harris und so arbeiten. die sind ja auch ganz stark daran, das eben auf wissenschaftliche Basis zu stellen, weil es ist ja gar keine Frage, dass es diese Wirkung gibt. Das war dann auch ganz interessant, als Dennis McKenna dann seinen zweiten Vortrag gehalten hat. Der sagte dann wiederum, ihm ist das eigentlich egal, ob DMT in irgendeiner Form endogen hergestellt, produziert oder wie auch immer wird. Was ja gar keine Frage ist, ist, man kann es ja zu sich nehmen, also exogen, und zwar in beliebigen Mengen, und kann dementsprechende Erfahrungen und Erlebnisse haben. Und er sagt dann, das ist eigentlich das, was jetzt, also da, um es jetzt wieder ein bisschen weirder werden zu lassen, Dennis McKenna hat dann wieder gesagt, ja, das ist für ihn eigentlich sozusagen, ist DMT ein Botenstoff des Organismus Gaia. Also Gaia kennen ja wahrscheinlich alle, ne, die Erde als großer Organismus, in dem alles zusammenhängt.
Was für mich total einen Sinn macht.
Ja, natürlich. Ich meine,
ich wusste gar nicht, dass das nur eine Theorie ist. Ich habe gedacht.
Naja, was heißt Theorie? Es ist James Lovelock hat das in den, ich glaube, 70er Jahren mal postuliert. Und natürlich ist jedem klar, dass es in der Natur die Zusammenhänge gibt, aber dass der Mensch eben auch Teil des Ganzen ist und dass wir uns eben nicht getrennt von der Natur sehen können, was ja aber viele Leute tun immer noch, wenn man mal guckt, wie die Menschen mit der Natur umgehen. So gehst du nicht mit deinem eigenen Arm um. Ja, ja. Der Arm ist an dir dran.
Ich habe es gedacht, so gehst du nicht mit deinem eigenen Arsch um.
Mit deinem eigenen Arsch gehst du so auch nicht um, normalerweise. Und also von dem her ist dieser Gedanke, dass wir zumindest als Menschen immer noch losgelöst in irgendeiner Form sind von der Natur, glaube ich, noch weit verbreitet. Und Lovelock hat das dann eben auch in viel differenzierter und viel elaborierter dargestellt. Aber wie gesagt, für Dennis McKenna ist DMT halt sowas wie ein, wenn man so will, ein neurologischer Botenstoff der Erde, der jetzt zu uns kommt, sodass wir quasi wiederum eine weitere Bewusstseinsstufe bekommen, in der wir dann vielleicht irgendwann selbst mal kapieren, dass wir Teil des Ganzen sind und es eben nicht so scheiße behandeln. Also, dass die Erde dadurch auch eine Überlebenschance hat. Und das ist ja auch eine interessante Sichtweise. Ob das jetzt genauso ist oder nicht, das ist gar nicht so wichtig, weil was tatsächlich auch wiederum passiert, ist ja, die Leute nehmen diese Substanzen und wenn sie in den meisten Fällen positive Erfahrungen haben, sind es ja sehr häufig diese Verbindungserfahrung, diese Einheitserfahrung, diese Erfahrung, wir gehören alle zusammen, alles gehört zusammen, alles ist irgendwo eins, und danach ist man dann nicht mehr so einfach in der Lage, mit anderen oder auch seiner Umwelt so umzugehen, als hätte das nichts mit einem zu tun. Mhm. Weil man ja einmal gesehen hat, natürlich hat es mit mir zu tun, ich bin das Ganze. Mhm. Und ich glaube, das ist das war so Dennis McKenna. Aber das war alles so in einem, das Schöne daran war, das war alles so hintereinander. Ne? Also man hat also diese Neurowissenschaftler gehabt, du hast dann, und dann kam dann irgendwann Dennis McKenna, und danach gab es dann ja auch immer ein Panel, wo dann all diese Leute, die jetzt halt vorher gesessen haben, es war immer so aufgeteilt, es gab immer drei Vorträge und ein Panel, dann gab es eine Pause. Und die haben dann zusammengesessen und die sind ja auch befreundet. Also Dennis McKenna, David Nicholson, die kennen sich schon lange, ne? Aber sind halt unterschiedlicher Meinung. Aber man hat auch super gesehen auf der Konferenz, dass diese unterschiedlichen Meinungen da auch nebeneinander stehen. Da wurde sich nicht angeschrien und irgendwie blöd miteinander umgegangen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Leute, selbst die vielleicht jetzt die eher, ich sag mal, abgehobeneren Ideen nicht unterschreiben selber, aber zumindest Erfahrung mit den Substanzen haben und dadurch natürlich zumindest subjektiv auch wissen, worum es geht.
Ja, ja, genau.
Also, ja. Also wie gesagt, das fand ich mal so ein kleiner Exkurs so in die Realitäten von DMT und das fand ich natürlich total spannend.
Ja, ja, klar, ich auch. Also das fand ich auch super. Was war denn so für dich so der herausragendste? Gibt's da so einen richtigen Aha-Moment, den du hattest, oder wo du wirklich so? Also ich meine, du bist ja sehr belesen in der Sache. Du liest die ganze Literatur zum Thema und so. Und da denke ich immer, meine Güte, nee, dich kann man doch gar nicht mehr überraschen. Gab's irgend so einen Moment, wo du?
Doch tatsächlich. Also das Überraschendste war auch in dem Zusammenhang eigentlich die. Das hatte ich noch nie gehört. Die Idee, dass man die Psychoaktiva ja auch als also in physiologischer Behandlung einsetzen kann. Mhm. Also uns, um das zu erklären, normalerweise ist es fast immer so, die Substanzen werden dann in der Psychotherapie oder in irgendwelchen, ich sag mal, oder in der Spiritualität, in der Meditation etc. Ja. eingesetzt. Aber dass zum Beispiel irgendwann ganz am Ende, ganz nebenbei, David Nichols noch meinte, ja, also Leute, die Rückgratverletzungen mit durchtrennten Nerven haben, man hat jetzt festgestellt, wenn man relativ kurz danach LSD dahin spritzt, fangen wieder an, Nerven zu wachsen. Mhm. Ich denke, what? Nie von gehört. oder dass hier unser unser Drogen-Ede, Entschuldigung, wirklich, also ein ganz toller Typ, es tut mir total leid, Ede Freschke, klingt ehrlich gesagt auch nicht so viel besser, tut mir leid, dass er eben daran forscht, dass man Transplantationsorgane länger haltbar machen kann, indem man DMT da reintut, in dieses Cocktail, wo die normalerweise drin aufbewahrt werden, dass das total hilft, das hat er auch wissenschaftlich alles nachgewiesen, war mir auch komplett neu, wäre ich ehrlich gesagt nicht mal auf die Idee gekommen. Ne?
Ja.
Der hatte uns ja übrigens auch erzählt, dass sie auch Michael Schumacher nach dem Unfall auch DMT gegeben haben, allerdings war er der Ansicht wahrscheinlich zu spät. Das war mir nämlich auch nicht klar, dass es wohl auch hilft, Menschen aus dem Koma zu holen.
Ah, okay.
Aber er war der Ansicht, man muss das relativ kurz nach dem Unfall machen.
Ja.
Und er hatte den Eindruck, dass das bei Michael Schumacher vielleicht zu spät war. Fand ich auch eine interessante Information. Mm-hmm. Also das waren jetzt, sagen wir mal, so ein paar, es waren nur kleine Anekdoten. Aber allein die Idee, und ich meine, ist ja sensationell, stell dir vor, das wäre tatsächlich so, dass wenn man irgendwie eine Nervenverletzung am Rückgrat hat, dass das, oder überhaupt wo auch immer, ne, dass da vielleicht eine Regeneration stattfinden kann, indem man LSD dahin spritzt. Ich meine, wow. Ne? Ja, also er hat das auch gar nicht elaboriert, das war auch gar nicht Thema seines Vortrags, das kam in diesem Panel am Ende nochmal vor. Also das fand ich wirklich total überraschend. Nicht unbedingt überraschend, aber wirklich toll in der ganzen Umsetzung fand ich einen Vortrag. Da hatte uns eine Mitarbeiterin, Helena Eicher, darauf hingewiesen, war ein Vortrag von Milan Scheidegger, über die Art und Weise oder den Nachweis, dass Psilocybin die Achtsamkeit in der Meditationspraxis steigert.
Psilocybin kommt jetzt hauptsächlich in den Pilzen vor, ne?
Genau, das kann man natürlich auch synthetisieren, wird natürlich bei solche Studien, nehme ich mal sehr schwer an, synthetisches Psilocybin immer benutzt, weil man es besser messen kann.
Ja,
also ein Pilz hat ja unterschiedliche Mengen. Aber das war ein ganz toll, also erstmal war es ein super Vortrag, muss man ja auch mal dazu sagen, nicht jeder Mensch auf dieser Welt ist für den Vortrag gemacht.
Nee, oder? Das stimmt, also der war perfekt performt. Ja, also
weil es gab auch andere Leute, ich will ja jetzt auch keine Namen nennen, weil das ist ja auch nicht deren Schuld, die ganz tolle Arbeit machen, die auch tolle Bücher geschrieben haben und so, aber wo ich denke, naja, so einen Vortrag halten, das ist nochmal eine Qualität.
Das ist nochmal eine Kunst für sich, ja, genau.
Genau, aber wie gesagt, der Milan Scheidegger, der hat halt erzählt oder vorgetragen von einer Versuchsreihe oder einer Studie, die sie in der Schweiz gemacht haben, und zwar hat man 32 Zen-Meditatoren, sagt man Meditator? Fällt mir gerade ein. Menschen, die Zen-Meditation betreiben, und 6 Menschen, die Vipassana-Meditation betreiben, und zwar schon sehr lange und sehr ausführlich. Mit denen ist man auf einen Retreat gegangen, in irgendein Zen-Kloster in der Schweiz, in den Bergen. Und die haben 3 Tage lang erstmal ganz normal ihre, ich weiß nicht, 9 Stunden am Tag meditiert, also richtig hardcore. Und am 4. Tag haben sie dann eine relativ hohe Dosis Psilocybin bekommen. Und am 5. Tag hat man dann, haben sie nochmal gesessen und dann hat man nochmal geguckt. Und ich kriege das jetzt auch nicht mehr ganz wissenschaftlich auf die Reihe. Da werden wir in den Shownotes verlinken. Ich habe gesehen, den Vortrag hat der Milan auch gehalten auf der Psychedelic Science in Oakland im April oder wann das war. Und der ist auch schon online als Video. Den kann man sich da angucken. Und ganz kurzer Hinweis am Rande. Ich glaube, alle 150 Vorträge werden auch bei YouTube früher oder später landen von der Breaking Convention. Also das heißt, selbst wenn euch das interessiert und ihr nicht da wart, könnt ihr quasi das alles noch nachholen.
Für Umme.
Und könnt euch das, ich glaube, das wird alles für Umme sein. Also die Psychedelic Science hat alles für Umme online gestellt. Ich nehme an, die Breaking Convention wird das auch machen.
Also für Umme ist, das heißt umsonst, das sagen wir hier im Ruhrgebiet.
Hier so im Ruhrgebiet, sagt ja, man so das so. Ja, genau. auf jeden Fall, ihr kriegt jetzt das wissenschaftlich gesehen nicht mehr ganz auf die Reihe, aber man hat dann halt ganz viele Tests und Versuche dann mit den Leuten gemacht und ist dann eben ganz klar zu dem Punkt gekommen, auch über Gehirnscans, also es war jetzt nicht einfach nur, ich sag mal jetzt psychologische Fragebögen-Tests, sondern man hat auch die Gehirne der Probanden vor und nachher untersucht und hat ganz klar nachweisen können, dass die Achtsamkeit, sag ich also die Mindfulness im Englischen, sehr, sehr gesteigert wurde und dass das auch mit der Neuroplastizität zu tun hat, also die Tatsache, dass das Gehirn eben ja auch veränderbar ist und ja, das ist natürlich sensationell irgendwo auf der einen Seite, nicht, dass man das nicht vorher auch schon ein paar Mal gemacht hat und so, aber ich fand es einfach nochmal toll, das nochmal so zu sehen, wie er das auch präsentiert hat. Ja. Und ja, würde ich auch jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, sich den Vortrag mal anzugucken. Mhm. Ja, das fand ich halt wirklich super beeindruckend.
Genau. Ja, also, und das will schon was heißen, wenn man dich noch beeindrucken kann. Das ist.
Ja, das will
nein,
schon was
nein,
heißen.
Nein, aber wirklich, ich meine, du bist ja wirklich sehr belesen in der Hinsicht. Also von daher finde ich das schon bemerkenswert.
Naja, es ist ja auch so. Klar, man liest viel, aber es ist ja nochmal ein Unterschied, wenn man selbst da ist und das einfach mal so, man hört ja sogar anders zu, wenn man in einem Hörsaal sitzt, ja, als klar. Wenn man jetzt ein YouTube-Video anguckt zum Beispiel. Ja, also das fand ich schon super. Ich meine, es gab total viele abgefahrene Sachen. Ich fand, die Seed Sisters waren zum Beispiel, jetzt um wieder ein diese bisschen weirder zu werden, ja. Die waren auch total super. Das sind zwei Frauen, ja, die natürlich sehr mit diesem Hexen spielen, Kräuterfrauen, also die so ein bisschen die Idee aufgegriffen haben, dass man sich doch mit den Pflanzen aus dem eigenen Garten beschäftigen genau. sollte.
Was ja tatsächlich auch stimmt. Ne? Also ich meine.
Ja, warum in die Ferne schweifen, also nach Südamerika fahren und Ayahuasca nehmen, wenn man quasi hier vorne im Wald auch sich einen Pilz holen kann. Oder ja. Es gibt ja noch viele andere Substanzen, die in irgendeiner Form eine psychoaktive Wirkung haben, teilweise natürlich auch hochgiftig sind. Deswegen sollte man
sich dann schon auskennen.
Absolut.
Oder eine Hexe sein.
Genau. Aber die fand ich zum Beispiel auch total super.
Ja, das waren so wie so erwachsene Pippi Langstrumpfs, so sahen die aus. Ne? Auch so ein bisschen so. Hippie, dippie.
Genau, aber die haben sich auch tatsächlich so, also das war jetzt
das
nicht
war, ja,
deren...
Ja, das war ein Kostüm.
Das also war ein Kostüm.
Also, ne, also die sahen jetzt überhaupt nicht aus wie Hexen, die wir so aus Kinderbüchern oder aus Märchenbüchern kennen, sondern schon sehr bunt und lustige Frauen. Also,
Ja.
Also das war auch sehr interessant.
Ich meine, Rupert Sheldrake war noch spannend. Rupert Sheldrake kennen die meisten sicherlich.
Ich glaube, den Vortrag habe ich verpasst.
Das
also
kann
da
sein.
Lag ich auf dem Rasen.
Ja. Rupert Sheldrake ist derjenige, der die Theorie des morphogenetischen Feldes entwickelt hat.
Ja, das habe ich verpasst. Ne,
da haben wir auch schon hier öfter mal drüber gesprochen. Eben die Idee, dass wenn viele Leute das Gleiche tun, man es schneller lernt.
Doch, das habe ich doch gesehen.
Das andere ist schneller lernen. Genau, also genau. Da gibt es ja immer die Geschichte vom hundertsten Affen.
Genau.
Ne?
Genau. Willst du ganz kurz erzählen, worum es da geht? Also, dass wenn ein Affe auf einer Insel, so war das doch, ne, was lernt, dass dann praktisch die Affen auf der anderen Insel, ohne dass sie sich getroffen haben und sich gegenseitig abgesprochen haben.
Hey, hör mal. Affe, ich soll dir mal zeigen, wie man die Kokosnuss hier besser aufmacht. Hier.
Ja, das
ist ja Kettensäge, die ich am Strand
gefunden
habe.
Dass das Wissen praktisch so... über dieses
morphogenetische
Feld, dass das so weitergetragen wird.
Genau.
Interessante Theorie. Das war auch wirklich ein super Vortrag.
Ja, na gut, es ist ja auch eine Theorie, die zumindest wissenschaftlich auch schon sehr viel belegt wurde, die aber trotz alledem immer noch sehr umstritten ist. Da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, das ist alles Quatsch.
Klar, kann man nicht anfassen, kann man nicht, hat man nicht wirklich einen Beweis für. Aber,
und er hat zum Beispiel gesagt, dass natürlich die Drogenerfahrungen auch ein morphogenetisches Feld füttern. Also ich sage mal, dass jede Substanz hat ihr eigenes morphogenetisches Feld und dadurch ähneln sich zum Beispiel auch die Erfahrungen der User.
Ja.
Ne? Also der Klassiker bei Ayahuasca sieht man irgendwie die wilden Schlangen, die bei mir übrigens gar keine Schlangen waren, sondern Platinen, Computerplatinen.
Echt?
Das war ja
aber
auch Schlangen.
Ich wollte gerade sagen.
Also, ja, aber es war halt, die schlängelten sich auch, aber es waren keine Schlangen. Das war so lustig. Ich habe das natürlich auch mit in der Stadt
gemacht. Bei meiner DMT-Erfahrung war es ja auch so dieser Klassiker, so ein riesengroßes Mandala.
Genau, da gibt es natürlich auch noch andere Erklärungen für, aber seine Erklärung war jetzt eben, es gibt dieses morphogenetische Feld jeder Substanz und dass dadurch eben sich die Erfahrungen der Leute auch eben ähneln. Fand ich auch jetzt mal ein interessantes Ding. Was mir auch sehr gefallen hat, waren die Psychedelic Stories. Die hast du, glaube ich, auch verpasst.
Die habe ich verpasst, ja.
Die gab es zweimal, und zwar Symposia, das ist auch eine Website, werden wir auch zu verlinken. Die machen jetzt schon seit längerem auf solchen Veranstaltungen, dass die Leute einfach ihre Geschichte erzählen lassen.
So Open Mic.
So Open Mic mäßig. Mhm. Und am ersten Tag, wo ich jetzt geguckt habe, Das fing an mit Rick Doblin, der ist ja sehr bekannt als der Begründer und
von Maps.
Von Maps, ne? Ja, ja. Der war auch da.
Aber der hat gar nicht geredet.
Ne? Doch, der hat geredet, aber der hat geredet am Sonntag um 5 und wir mussten zum Flughafen. Wir haben ihn leider verpasst. Der hat ein Update natürlich gegeben zu der Forschung von Maps gerade.
Ne? Aber das können wir uns ja dann alles nachträglich
bei. Ja, das wissen wir ja auch, dass jetzt im Moment die in Amerika die dritte Phase der sogenannten, also der FDA-Studien laufen. Also das heißt, die letzte Phase, die nötig ist, damit eben MDMA wieder zugelassen wird als Medizin. Und die wird jetzt ein paar Jahre dauern, weil das ist die große Phase, wo ich glaube um die 1000 Leute oder so dann nochmal gecheckt werden.
Aber meinst du nicht, dass da die Trump-Regierung da das komplett...
Nee, glaube ich gar nicht. Also ist jetzt nochmal ein ganz großes anderes Thema. Weiß nicht, ob wir das so direkt vertiefen wollen. Ich glaube ganz ehrlich, dass im Moment da so ein Momentum hintersteckt und eben auch, was wir eingangs gesagt haben, ja zum Beispiel die Kriegsveteranen davon extrem profitieren könnten.
Naja,
stimmt. Ich glaube, und die Tatsache, dass auch eben über die einzelnen Bundesstaaten jetzt so viel läuft. Ne? Also Jeff Sessions hat ja auch wohl mal wieder versucht, das Cannabis-Gesetz anzugreifen, ist aber auch sehr schnell kläglich gescheitert. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so ein großes Thema, ganz ehrlich. Ja. Ich hoffe es natürlich auch nicht, weil es wäre natürlich ein Desaster.
Ja.
Aber ich habe schwer das Gefühl, das wird nicht passieren. Also Klopf auf Holz. Naja, auf jeden Fall hat Rick Doblin erzählt zum Beispiel von seinem LSD-Trip am 21. Geburtstag. Das war eine sehr, sehr lustige Geschichte. Hat eine junge Frau sehr beeindruckend von einem ganz schweren Unfall, den sie hatte, erzählt, fast vom Zug überfahren worden, hat ein Bein verloren, hat dann Ketamin bekommen in einer ganz großen Dosis und hat daraus tatsächlich eine ganz schwierige Erfahrung gemacht, darunter eine schwierige Erfahrung gehabt, die sie jetzt versucht zu verarbeiten. Auch schön war Bill Richards, einer der auch ganz großen alten Männer der Psychedelikforschung, der witzigerweise 1963 in Deutschland seinen ersten Trip hatte, und zwar an der Universität in Göttingen, wo Hans-Karl Leuner, das war so ein Pionier hier in Deutschland, der mit diesen Substanzen gearbeitet hat, so eine Forschungsreihe hatte. Und er hat irgendwo im Keller von der Uni hat er irgendwie Psilocybin abgekriegt und man hat ihn da so liegen gelassen, und er hat dann aber eine sehr mystische Erfahrung gehabt. Und witzigerweise haben er und Walter Pankey, das ist derjenige, der das Good Friday Experiment, haben auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, initiiert hat. Die beiden haben dann eigentlich zusammen kurz danach auch da in Göttingen, wenn ich das richtig verstanden habe, diese ganze Idee von Set und Setting und Sitter entwickelt. Also das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, ist irgendwelchen Studenten im schäbigen Keller von der Uni irgendwie Psilocybin zu spritzen, sie dann alleine zu lassen, sondern dass vielleicht netter ist, das irgendwie in einem Raum zu machen mit Fenstern und Blumen und wo die Sonne reinscheint, wo vielleicht auch jemand da ist, dem man mal die Hand geben kann oder der einem vielleicht mal gut zuredet oder so. Es sind alles relativ heutzutage natürlich einfache Sachen, aber es war nochmal interessant, auch mal von ihm selbst zu hören. Ne? Das hat mir auch total gut gefallen. Was war für dich denn noch? Ich rede hier die ganze Zeit. Gary, du warst auch da. Sag mal was. Was hat dir denn gefallen? Was fandst du spannend? Gab es irgendeinen Vortrag, wo du noch gesagt hast, den solltet ihr euch mal anhören, wenn ihr den jetzt demnächst
das kann ich gar nicht so festmachen. Ich war einfach komplett überwältigt von den ganzen Sachen und wie gesagt, ich nehme das, glaube ich, anders auf als du, und ich kann mir auch Namen immer unheimlich schwer merken, und ich war einfach komplett begeistert von den ganzen Schwingungen da und dass das halt einfach solche positive, unheimlich positive 3 Tage waren, weißt du, und dass ich wirklich das Gefühl habe, dass das diese Substanzen wirklich der Schlüssel sein können für so viele Probleme, die wir so haben gerade so, ne? Und es macht mir Mut, dann zu sehen und zu hören, dass es so viele tolle Leute gibt, die Forschung da vorantreiben. Und also das ist so das, was ich so rausgetragen habe aus diesen ganzen 3 Tagen. Also ich kann jetzt gar nicht konkret, wenn du davon erzählst, dann weiß ich, stimmt, das war auch noch toll und so. Also es sind so viele Sachen, aber geht so konkret jetzt was Einzelnes. Aber was ich zum Beispiel auch interessant fand, war unser allererster Vortrag. Das war natürlich, das sprach mir natürlich so ein bisschen, oder sprach mich natürlich an, weil ich ja auch so aus der Video Spielecke kommen und da ging es um gar nicht so sehr um die psychedelische Substanzen, sondern eher um solche Sachen wie VR, also Virtual Reality oder Augmented Reality, was ja jetzt immer mehr kommt. Und dass das praktisch auch so ein, klar, also auch so eine virtuelle Erfahrung kann sehr psychedelisch sein und sehr, sehr öffnend sein. Also klar. Es kommt immer drauf an. Und wenn man das dann noch koppelt mit anderen Substanzen oder so, ne, wenn man ganz mutig ist, dann ist das schon auch interessant. Und das ist mir da bei dem Talk zum Beispiel bewusst geworden, dass das, klar, stimmt, eigentlich hat man da sowas. Und das ist ja auch so, wenn du dir dieses VR-Headset holst von Sony und du hast dann da diese Demo-Disc dabei, von wo mal so die ersten Spiele, das ist ja alles sehr psychedelisch. Das ist ja schon sehr, sehr, ja. Ne, du bist da in so einem virtuellen Raum und überall gibt's Formen, die sich bewegen, du kannst dich umgucken und es hallt und dann kommt da so ein Ball rangeflogen. Also es ist schon, selbst das Pausenmenü hat schon so eine psychedelische Erfahrung. Und dann kannst du in diese einzelnen Spiele eintauchen und das noch vertiefen, wenn du denn willst. Also das ist schon klar. Und das ist jetzt auch sowas, was jetzt immer mehr so in unseren Alltag reinkommt. Auch dieses Augmented Reality, das finde ich auch großartig. Das wird ja auch gerade von Apple so unheimlich gepusht. Jetzt, es wird jetzt im nächsten iOS Update wird das auch ganz groß mit dabei sein, dass man ich sag jetzt mal ein ganz profanes Beispiel, dass IKEA hat sich da sofort drauf gestürzt, dass man jetzt, wenn man sein iPad hat, dass man also praktisch die Kamera anmacht von seinem iPad und man filmt so in seinem Wohnzimmer rein und man kann dann in diesem Wohnzimmer über das iPad, kann man dann zum Beispiel schon mal so Tische ausprobieren und man kann die so fixiert hinstellen auf seinem iPad, also ne, auf diesem Bildschirm, dass man tatsächlich mit dem iPad so drumrum gehen kann. Ja. Also man kann wirklich
wie so ein Fenster in eine andere Welt.
Wie ein Fenster in eine andere Welt. Und da wird sich auch ganz, ganz viel tun. Und das hat ja auch, wenn du das mal so betrachtest, das ist ja, wenn sich das jetzt Leute aus den 60er Jahren angucken würden, die würden sagen, meine Güte, ne, das ist ja Trip.
Das hat auf jeden Fall bewusstseinserweiternde Qualitäten. Also ich fand es vor allen Dingen interessant bei dem Vortrag, weil es ging ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Erinnere gar nicht um Substanzen im Zusammenhang, nicht. Sondern überhaupt es ging nicht. Um diese ganzen abgefahrenen Ideen, die Leute haben. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, der zählte dann ja so ganz viele Gerätschaften auf. Also klar, es gibt die normalen Virtual Reality Brillen, es gibt die normalen Augmented Reality Brillen, aber dann gab es auch Leute, die haben sowas hergestellt. Wie war das? Da hast du dann zum Beispiel 360 Grad Blick gehabt. Oh ja, ne? Also, genau. Also du kannst, ich weiß gar nicht, wie das sich genau anfühlt. Ja. Oder irgendwie gab es einen Helm, den konnte man aufsetzen, das habe ich auch nicht richtig begriffen, wie das wo geht. Da sah man immer, wenn man blinzelte. Also normal blinzelt man ja und das sieht man aber nicht, aber die hat anscheinend dann aufgenommen, während du geblinzelt hast und hat dir das dann auf dein Auge projiziert danach, sodass du immer das gesehen hast, was du eigentlich nicht siehst, weil du ja geblinzelt hast. Ja, also so auf sowas käme ich gar nicht.
Ja, ja, genau, ne? genau. Also sehr abgefahren. Also
oder es gab zum Beispiel, glaube ich, auch sowas wie, dann kannst du so eine Augmented Reality Brille aufsetzen und dann kannst du den Simpsons Filter einschalten und dann sieht alles aus wie bei den Simpsons.
Ja, ja.
Ich total verstörend
das
finde,
ist ja,
muss ich zugeben.
Diese Technik gibt es ja heute schon bei jeder, der auf dem iPhone hat, jeder Teenager, der weiß, Snapchat,
ja,
das funktioniert ja genau. Schon so. Ne? Und genau. Das ist ja, Snapchat ist ja zum Beispiel auch so ein Augmented Reality.
Absolut,
Sachen.
Genau.
Und das dockt sich auf dein Gesicht an. Ja. Sieht gar nicht mal so schlecht
Nein,
aus.
Nein, das sieht super aus. Ja? Ich bin immer total erstaunt, wenn ich das sehe. Mein Sohn macht das ja dann auch öfter mal.
Ja, genau. Ganz genau. Also ich denke, da kommt zum Beispiel auch ganz, ganz viel. Ne? Und wenn man das dann tatsächlich noch koppelt mit wenn man was geraucht hat oder so oder irgendwie anders, dann wird das natürlich noch mehr verstärkt. Oder auch, was ich auch super interessant fand, das ist, dass man sich so mal so von hinten sieht.
Ja, das ist ja
weißt
auch
du, so eine Außerkörpererfahrung,
genau.
Die aber technischer Natur ist und das finde ich auch mal super interessant. Mal, das sind also Blickwinkel, es werden einem Blickwinkel ermöglicht, die man halt sonst so nicht hat oder man muss.
Gab's da nicht auch irgendwas? Da war irgendeiner, der irgendwie tagelang, der Typ selber, der den Vortrag gehalten hat, hat auch was gesagt. Eine Woche lang hat er irgendwie den Helm so aufgehabt, dass er sich immer von hinten gesehen hat oder irgendwas. Also das muss ich auch mal vorstellen. Also ist ja quasi so ein bisschen wie in einem Videogame, Third-Person-Shooter,
ja,
GTA oder Uncharted oder so.
Ja.
Also man sieht sich von hinten und stell dir vor, du läufst eine ganze Woche so rum. Das ist natürlich ein unfassbar dissoziativer Effekt, der wahrscheinlich nach 5 Minuten schon aktiviert wird. Aber wenn du es eine Woche machst, ich weiß gar nicht, wie man danach dann wieder zurückkommt. Das sind ja auch sehr radikale Leute,
die
dann
da
auf
und da, die Folgen gehen. In dieser Richtung wird halt auch jede Menge Menge geforscht und sowas alles. Und ich meine, wie gesagt, Virtual Reality ist definitiv so bei uns jetzt angekommen. Und da ist noch viel, viel Luft nach oben.
Man konnte das übrigens auch ausprobieren. Ne? Also es gab sowohl den Workshop als auch unten im Foyer, da war ja auch irgendwelche Leute, da habe ich mich dann auch nicht angestellt, aber das da hätte man auch diverse Sachen ausprobieren können, die bestimmt auch ganz interessant waren, weil das waren extra auch jetzt hier für dieses Event programmierte Installation von Künstlern. Oh ja, abgefahren fand ich übrigens auch noch, wie hieß die, Kinetica oder so ähnlich, so eine Performance, wir gesehen haben. Das war auch, das kann man auch kaum beschreiben, das war abgedunkelter Raum, zwei Frauen haben vorne getanzt und sind dann mit so Texture Mapping wurden Sachen auf die drauf projiziert.
Aber nicht nur auf sie produziert, sondern beides. Das hat sich ja immer mit denen mitbewegt. Also genau. Das war ziemlich abgefahren.
Das meine ich, das ist glaube ich dieses, heißt das, nee, nicht Texture?
Ich weiß es nicht, wie es heißt, aber es war so, es fing erst an, ich war erst skeptisch, weil ich gedacht habe, okay, jetzt kommt Ausdruckstanz, jetzt das musste ja kommen. Und dann saß da diese, wie gesagt, der Hörsaal war total abgedunkelt, weitgehend abgedunkelt, und die Frau saß vorne auf der Bühne und hatte einen Laken über dem Kopf, und da habe ich gedacht, naja, gut, was kommt jetzt?
Kinetica hießen die.
Aber dann, wie gesagt, der Hintergrund war dann auch nochmal weiß, also wie so eine Leinwand. Und mit einmal stellte ich aber fest, und da habe ich erst so die ersten 2-3 Sekunden habe ich gedacht, habe ich mich jetzt verguckt irgendwie oder so. Da war praktisch um ihre Silhouette rum war so ein weißer Schein und wurde da auf die Leinwand hinter sie projiziert, und der bewegte sich auch mit ihr mit. Also das fand ich jetzt erstmal irritierend. Das Ganze mündete dann in einem wahren Feuerwerk. Also die zwei Frauen, die tanzten dann und turnten dann auf der Bühne rum. Sie wurden Sachen wurden auf sie drauf projiziert, aber die Sachen, die auf sie drauf projiziert wurden, das war jetzt nicht so wie bei den alten James-Bond-Filmen, weißt du, wo einfach nur so irgendwelche Bilder drauf projiziert werden, sondern diese ganzen Sachen haben sich irgendwie mit denen bewegt und haben auch auf ihre Bewegung reagiert.
Ja, natürlich.
Das war so wie, was sehr beeindruckend war, das war wie so Glut von Feuer, von so einem Lagerfeuer, diese Funken, die sich dann so mitbewegt haben. Das war sehr beeindruckend.
Ich glaube, das sollte man, ich guck mal, ob ich einen Link zu irgendeinem YouTube-Video finde, weil man kann, das passt ja zu vielleicht unserem Thema, dass man das Psychedelische nie in Worte fassen kann. Auch das kann man nicht in Worte fassen, das muss man mal gesehen haben.
Das war toll.
Das war wirklich, wirklich
überraschend toll. Also wie gesagt, ich habe gedacht, oh ja, weißt du, jetzt kommt das Bohnentun.
Ganz ein Aspekt, der natürlich sehr viel vorkam, war natürlich auch noch psychedelische Substanzen in der Therapie. Ich denke, das interessiert auch immer viele unserer Hörer, denn ich meine, entweder ist man selbst vielleicht betroffen oder man kennt Leute und ist ja immer mal dankbar, wenn man auch mal was Neues hört. Also den Vortrag habe ich jetzt nicht persönlich gesehen, aber davon hat mir dann jemand erzählt, den sollte man sich auf jeden Fall auch mal angucken.
Ja.
Es gab wohl einen, der hat darüber gesprochen, die Anwendung von Ayahuasca in der Behandlung von bipolarer Störung, also ich glaube manisch-depressiv, bipolar, ne? Das ist manisch-depressiv. Ja. Was insofern interessant war, die Helena hatte mir das auch erzählt, normalerweise lassen ja die meisten Schamane oder Untergrundmenschen, die diese Substanzen im rituellen oder therapeutischen Kontext geben, dann lieber die Finger von Leuten mit solchen Störungen wie manischer Depression oder manisch depressiv, weil das ja eben sehr gefährlich ist. Und das ist ja auch ganz wichtig für jeden, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Da sollte man natürlich extrem aufpassen, gerade wenn man eine Vorbelastung hat oder in der Familie Vorbelastung bestehen, sei es jetzt Schizophrenie, manische Depression und so. Das kann schon mal passieren natürlich, dass eben eine Hochdosis dann das auch mal irgendwie aktiviert. Also
triggert,
dem her, Vorsicht da. Aber eben deswegen fand ich das sehr interessant. Und sie hatte dann erzählt, dass es wohl so ist, der hat wohl dann festgestellt, wie das immer so ist. Natürlich gibt's dann Leute, die verraten dann dem Schamanen dass sie das haben und so. Die haben das dann genommen und dass einige davon ganz starke Verbesserungen gespürt haben.
Mhm.
Und der Redner hat dann wohl genau sich diese verschiedenen Ayahuasca-Mixturen auch angeguckt, weil Ayahuasca ist ja nicht so wie jetzt, sag ich mal, eben LSD oder Psilocybin, wenn man es jetzt synthetisiert, oder DMT dann als synthetischer Stoff, ein ganz klarer Stoff, den man, sondern Ayahuasca ist ja ein Mix und natürlich sind auf jeden Fall zwei Substanzen drin, aber oft ja auch noch alles Mögliche und natürlich die Dosierung variiert total, weil es eine Pflanze ist und man nie genau weiß, wie viel ist denn da jetzt drin an DMT und so weiter. Und er hat die dann analysiert und hat wohl dann auch festgestellt, dass eine bestimmte Sorte von Ayahuasca oder eine bestimmte Zusammensetzung Zusammensetzung dieser Stoffe im Ayahuasca gibt, die eben Leuten mit manisch-depressiver Störung helfen.
Super.
Da werden wir auf jeden Fall einen Link zu in den Shownotes machen. Also wer da irgendwie Interesse für hat, also wie gesagt, ich habe den Vortrag selbst nicht gesehen, aber ich fand das hochinteressant und das sind so die Dinge, wo ich ja wirklich sage, da, wie du schon sagtest, das kann uns halt viel helfen. Ne? Ich meine, die antidepressiven Effekte von diversen Substanzen sind ja schon sehr weit erforscht.
Ja, ja.
Da wurde natürlich auch viel drüber geredet. Aber das war mir jetzt zum Beispiel, das war mal was Neueres.
Ja, wie ist da eigentlich so der Stand? Also ich meine, meine laienhafte Logik, die würde ja sagen, dass diese Erforschung dieser Substanzen gar nicht im Sinne der Pharmaindustrie sein kann, weil ich meine, wenn man jetzt ein Kriegsveteran behandeln kann mit irgendwelchen Substanzen und dann ist irgendwann die Behandlung vorbei und der gilt als geheilt, dann ist das ja aus der Sicht der Pharmaindustrie doof, weil die hätten da ganz, ganz viel Medikamente dem man verschreiben können. Wie ist denn da so der Stand so jetzt?
Naja, das ist natürlich eine weit verbreitete Idee, die natürlich auch Hand und Fuß hat. Ist ja klar, wenn ich jetzt jemandem, der depressiv ist, Antidepressiva, also irgendwie, was weiß ich, Prozac in Amerika, ne, ich weiß nicht, wie die Sachen auf Deutsch heißen, aber eben, wenn ich die...
Prozac,
genau. Wenn ich die denen verschreibe, das heißt ja, die müssen alle paar Tage, ich weiß nicht genau, aber regelmäßig und vor allen Dingen bis zum Ende ihres Lebens diese Substanz, diese Tabletten nehmen.
Genau.
Das ist natürlich für einen Pharmakonzern super. Wenn ich jetzt eine Substanz habe, die muss ich 2-3 Mal nehmen und danach habe ich das Problem nicht mehr, ist es vielleicht nicht so gut. Ich glaube schon, das ist vielleicht ein Punkt, aber tatsächlich muss ich sagen, habe ich das Gefühl, zumindest bisher, es wird unheimlich viel geforscht und da gibt es anscheinend im Moment nicht groß Gegenbewegung.
Weil das Problem aus der Sicht der Pharmaindustrie ist ja, du kannst das ja nicht patentieren lassen. Ne?
Genau.
Weil das sind ja weitgehend Substanzen, die sind patentfrei oder so. Also da,
Oder sie sind pflanzlich.
Dann sie sind pflanzlich.
Auch nicht, patentieren.
Pflanzlich.
Du kannst natürlich dann irgendwas da herstellen, nur wenn du quasi parallel was umsonst kaufst.
Ja, mich würde halt mal interessieren, ob es da da müsstest du eigentlich so regelrechte Lobbyisten, Armeen geben, die dagegen so mobil machen. Aber im Moment
kriege ich davon auch nichts mit. Ich habe mich das auch schon ab und zu gefragt, aber bisher ist mir das noch nicht groß untergekommen. Vielleicht, ich hoffe mal, dass wir ja im Laufe der nächsten paar Wochen einige von den Leuten noch mal im Detail besprechen können hier auch im
dann
Podcast.
Dann wäre das mal eine Frage.
Das wäre auf jeden Fall mal eine Frage, aber also gerade jetzt die forschen. Ne?
Vielleicht ist das aber auch ein Indiz dafür, dass da jetzt endlich tatsächlich so eine Öffnung geschieht und passiert und dass man diesen Sachen einfach mal, dass man endlich mal wirklich sagt, ist aber so, das hilft den Leuten. Und
ich glaube, ganz ehrlich, da kannst du gar nicht groß Lobbyarbeit machen, behaupte ich jetzt mal, weil einfach die Forschungsergebnisse so derartig eklatant sind, dass die Leute und vor allen Dingen Leute, die unter diesen Krankheiten leiden, sind ja auch irgendwann bereit, alles zu versuchen.
Also
wenn du jahrelang depressiv bist und du das Problem bei den Antidepressiva, gerade bei diesen SSRI-Dingern, ist ja auch, dass die eben nicht bei jedem helfen und dass es ja totale Tortur ist. Du musst ja, glaube ich, irgendwie, es dauert 6 Wochen, bis die überhaupt wirken. Dann probierst du eins aus und nach 6 Wochen merkst du nichts. Ah, dann war das Falsche, dann müssen wir das nächste nehmen. Mhm. So, da bis du erstmal deinen Antidepressiva gefunden hast, ist schon mal die eine Sache. Dann gibt es im Moment immer mehr Studien, die ganz klar sagen, ehrlich gesagt, ist die Wirkungsweise von den Antidepressiva nicht viel höher als ein Placebo. Und die haben ja massenhaft Nebenwirkungen. Und es gibt inzwischen auch einiges an Studien, die sagen, dass gerade so, ich sag mal, Amokläufe und Craziness-Anfälle fast immer auf jeden Fall darauf zurückzuführen sind, dass die Leute das Zeug auch haben. Und dass es da eventuell bei einer kleinen Gruppe von Leuten, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Leber eine Art Vergiftung gibt durch diese SSRIs, weil die Leber von einigen Leuten bestimmte Stoffe nicht abbauen kann, die sammeln sich dann an und dann werden die irgendwann verrückt und erschießen ihre eigene Familie. Und das hört man immer wieder. Und das sind alles so Dinge, die kommen jetzt mehr und mehr auf und so. Und ich glaube, wenn ich dann jemand bin, der lange darunter leidet und plötzlich lese ich irgendwo MDMA-Therapie oder Ayahuasca oder LSD, dann was habe ich noch zu verlieren? Und wenn ich dann merke, es wirkt und erzähl das 3 anderen und die machen das auch, dann spricht sich das natürlich irgendwann rum und dann gibt es immer mehr Forschung, die das bestätigt. Da kann die Pharmaindustrie, würde ich jetzt mal so naiv behaupten, gar nicht viel gegen machen. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie eines des Gegenteils belehrt werde, in, mhm. Weil ich glaube auch, dass das wirklich ein ganz großer Hoffnungsschimmer ist für viele Leute. Mhm. Ne? Denn wie gesagt, so richtig wirkt ja nicht viel anderes. Ne? Mhm. Das muss man ja sagen, auch gerade bei diesen traumatischen Geschichten.
Ja, ja.
Also, aber das war zum Beispiel auch nicht Thema. Ich fand es auch erfrischend frei von Verschwörungsgeschichten.
Ja, stimmt.
Interessant war der Vortrag von Martin Lee. Der hat das Buch Acid Dreams schon, ich glaube, in den 80ern oder so, 90ern geschrieben. Weiß nicht gar nicht, wann das ist. Da geht's halt, der hatte den lustigen Titel What the CIA Can Teach Us About LSD. Da ging es halt dann, das fand ich auch zumindest mal interessant, nochmal über die dunkle Seite der Psychoaktiva. Denn wir wissen ja alle, dass die Intention, mit der ich diese Substanzen nehme, ganz wichtig ist und auch sehr entscheidend zu sein scheint, zumindest in den meisten Fällen, für das, was ich erlebe. Ne? Also, und wenn ich jetzt aber, und die meisten Leute gehen natürlich mit einer positiven Intention in eine mhm. Substanzerfahrung rein, weil sie wollen irgendwas lernen, sie wollen sich gut fühlen, was auch immer. Es kann immer noch den sogenannten Bad Trip geben, aber dass ich den aber auch auslösen kann, indem ich halt Gefangene, die ich vorher gefoltert habe, in irgendeinem dunklen Kellerloch mit LSD vollspritze und denen noch irgendwie furchtbare Musik voll, dass die nicht gut draufkommen, ja, ist ja klar auch. Das, ne?
Klar.
Und ja, das war nochmal interessant, jetzt nicht, dass man das nicht auch schon mal gehört hatte, aber das nochmal so zu sehen und zu sehen, ja, das ist halt eben, die Substanzen sind wie vieles auf der Welt eben nicht nur Licht,
mhm,
sondern sie sind Licht und Schatten. Sie sind wie alles. Man kann einen Hammer dazu benutzen, einen Nagel in die Wand zu erschlagen oder jemanden in den Kopf einzuschlagen. Es ist halt schon auch
genau
so. Also, und das war nochmal insofern im ganzen Kontext, wo es ja fast nur um, hey, die Substanzen sind super und guck mal, wofür man die alles benutzen kann, ne, war das nochmal eine schöne Erinnerung. Oder was heißt keine schöne, das war eine furchtbare Erinnerung. Entschuldigung, dass es halt eben auch anders geht.
Ne? Ja. Ja, also es, alles in allem war so, der rote Faden ist der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Substanzen und wie können wir als Menschen davon profitieren? Ja.
Ich meine, wir haben, wie gesagt, das meiste haben wir ja verpasst, einfach weil wir schon gesagt haben, 150 weil, Vorträge. Gar nicht machen,
weil man sich
ich ja blätter hier gerade noch mal so ein bisschen durchs Programm. Also wer sich jetzt noch für das alles interessiert, also natürlich werden wir noch mal zu der Website verlinken, zur Breaking Convention, wo man dann auch sehen kann, was es alles gab. Irgendwann werden dann auch die Videos der Vorträge da sein.
Ja.
Es gab zum Beispiel einen ganzen Tag, wo es um ich muss mal eben suchen, die panafrikanische Perspektive ging.
Mhm.
Da ging es dann um den Weg der initiatorischen Praxis, über die hyperdimensionale Biochemie, über Frauen und entheogenes Heilen oder auch Exploring with Your Children, was ja auch ein hochinteressantes Thema ist, nämlich wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Kindern mit diesen Substanzen um? Es gibt, glaube ich, einen kompletten Podcast, irgendwie Psychedelic Parenting oder so ähnlich, musste ich mal gucken.
Ja.
Da geht es halt darum, jetzt nicht unbedingt den Kindern gleich die Substanzen zu geben, aber wie gehe ich überhaupt darum? Ich habe Kinder und ich denke, das ist ein gutes, grundsätzlich, dass das gute Dinge sind. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich überhaupt mit Drogen und meinen Kindern um? Und das war hier offenbar dann auch mal ein Aspekt. Also das war ein ganzer Vortragsreihe, eben die panafrikanische Sichtweise. Dann gab es natürlich über Ibukain alles Mögliche, weil das ist ja nun gegen, also in der Suchttherapie quasi die Substanz der Wahl.
Wo wird das nochmal herausgewonnen aus was für einer?
Das ist eine Rinde eines Baums in Afrika.
Was ist denn nochmal aus irgendeinem Kaktus? Was ist das denn?
Peyote.
Peyote.
Ja, genau. Okay. Da gab es natürlich, es gab auch Schamanen. Irgendwann liefen dann auch mal ein paar Schamanen darum.
Ja,
die haben natürlich jetzt kein Ritual gemacht, weil auch in England natürlich die Substanzen alle illegal sind. Aber die haben natürlich auch erzählt von ihrer Arbeit.
Mhm.
Ganz klar, es ging natürlich viel auch um Kunst.
Ja.
Ne? Also
Kreativität.
Das ist ja auch, glaube ich, das, was den meisten Leuten, die nichts mit Psychedelik zu tun haben, als mit den Substanzen. Jeder Mensch hat schon mal Psychedelic Music gehört, jeder Mensch hat schon mal Psychedelic Art gesehen und sei es nur auf irgendwelchen Batik-T-Shirts auf dem Reggae-Festival oder Hippie-Festival oder
ja,
so.
Ja.
Ne? Jeder hat schon mal in Filmen psychedelische Elemente gesehen, ne? 2001, der große Trip oder ich meine.
Ja. Also das, ne? Ja, das ist auch nochmal, sollte man nochmal erwähnen. Also das alles ist nicht neu. Ja, also es hat und auch der Umgang mit diesen Pflanzen oder mit diesen Substanzen, das hat schon gegeben, solange es Menschen gibt. Und es nur in unserem Zeitalter ist das halt irgendwann dann verteufelt worden und dieser Krieg gegen die Drogen. Und das ist immer noch was, was immer noch so nachhalt. Deswegen sind die Rümpfen da viele Leute.
Ja, der hält ja nicht nach, der läuft ja noch.
Der läuft ja noch, ja.
Das ist ganz klar. Ich meine, ich glaube, erst vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass die sowohl die UNO als auch, was war das noch? Auf jeden Fall sind jetzt auch ganz klar, haben sich in Position gestellt gegen den Krieg, gegen die Drogen. Also, dass der einfach nichts mehr bringt.
Und ja, so, ja. Ne?
Das ist ja auch das ist jetzt alles klar. Ich meine, all solche Systeme brauchen ja immer eine ganze Weile, bis sie dann mal zerfallen, weil da hängen ja unheimlich viele Interessen dran, wirtschaftliche Interessen, aber auch ideologische Interessen. Da müssen auch erstmal, muss auch wie immer, die alte Generation muss fast erstmal aussterben und die junge wächst nach und dann wird sich das alles ändern.
Genau,
ne?
Genau.
Aber man spricht ja im Moment auch von der dritten Welle sozusagen der Psychedelik, so, ne? Das ist halt nach dem ganz frühen, alles was in der Vergangenheit war, sag ich mal, ja. Dann 60er Jahre, die große, die Hippie-Zeit, Tim Leary, Ramdas, genau. Etc. und so und dann eben jetzt ab den frühen 90ern, eigentlich ab der Rick Strassman-Studie mit DMT, gibt's ja erst wieder wissenschaftliche Forschung, die hat ja 20, 30 Jahre so gut wie gar nicht stattgefunden,
ja, schon mal, ja.
Also jedenfalls nicht hier im Westen und so und jetzt kommt es natürlich wieder und ja, haben wir jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt, haben wir auch hier im Podcast schon oft drüber geredet, das ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit und ich, deswegen finde ich es halt auch so wichtig, immer wieder drüber zu sprechen und wir werden das auch in Zukunft tun, wir werden jetzt auch in nächster Zeit mit einigen Leuten, die wir auf der Breaking Convention getroffen haben, sicher nochmal en Detail hier reden und uns das nochmal detaillierter alles anhören. Also ich fand zum Beispiel auch Friederike Meckel-Fischer, eine Koryphäe auf dem Gebiet, ja auch sehr, sehr spannend. Die werden wir hoffentlich bald auch sprechen. Und die hat ja auch nochmal gefragt, wie wichtig ist denn eigentlich Psychotherapie in der psychedelischen Therapie? Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen so die Frage, wenn ich jetzt wirklich diese Substanzen einsetze, um an mir zu arbeiten, also jetzt nicht einfach nur um Party zu machen oder um irgendwie lustige Effekte zu erzielen, sondern wirklich an mir zu arbeiten, dann ist es natürlich einmal so bei Ayahuasca und Peyote und so, da sind das ja oft diese rituellen Zusammenhänge, ne, da fährt man dann in den Urwald und nach Mexiko oder nach Südamerika weiter und versucht da einen Schamanen zu finden oder macht das hier irgendwie in Amsterdam in der Innenstadt, was glaube ich nicht so eine ganz, also gute Location ist. Aber es gibt natürlich auch die Psychotherapie, die das einsetzt und die Frage eben, wenn ich jetzt mit diesen Substanzen auch an meiner Psyche arbeite, wie wichtig ist dann auch der psychotherapeutische Prozess, also der klassische psychotherapeutische Prozess.
Ja, ja.
Und da hat sie einen Vortrag drüber gehalten und das brauchen wir jetzt nicht vertiefen, weil wir das hoffentlich dann in einem der nächsten Podcasts mit ihr selber machen werden, aber fand ich halt auch nochmal sehr spannend zu sehen, weil man fragt sich ja dann immer wieder, wie können wir denn in Zukunft diese Substanzen auch wirklich einsetzen? Also ich hatte gestern oder so noch einen Podcast gehört, das hat mich, fand ich sehr sehr bewegend irgendwie, der Nick Sand ist ja letztens gestorben. Nick Sand ist ja auch ein großer Held von unserem Kollegen Olli. Hm. Und Nick Sand hat dieses Orange Sunshine, das ist ja das berühmteste LSD, was in den 60er Jahren hergestellt wurde. Das hat er.
Gab's da nicht, gibt's da nicht bei Netflix?
Ja, zwei Dokus gibt's da jetzt.
Ah, okay.
Warte mal, The Sunshine Makers und ich glaube, der andere heißt Orange Sunshine oder so ähnlich.
Okay.
Verlinken wir mal zu zwei Dokus über diese Leute, die eben in den 60er Jahren Millionen Tabletten von dem Zeug hergestellt haben und quasi eigentlich für diese ganze psychedelische Revolution der 60er Jahre, wenn man so will, verantwortlich sind.
Mhm.
Weil die haben das Zeug produziert. Das muss ja auch jemand herstellen.
Ja, ja, klar.
Und der ist jetzt vor ein paar Wochen gestorben, hat wohl auf der Psychedelic Science noch was erzählt und hat wohl von seiner Vision einer so psychedelischen Klinik, will ich sagen, hat er nicht gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber gesprochen, so wie das denn sein könnte, also dass es so eine Art schönen Ort gibt, wo man mit Leuten, die sich auskennen, diese Substanzen in einer tollen Umgebung nehmen kann, wo man aber auch andere, also so fast schon ein bisschen so eine Art Wellness-Area, aber auch mit spirituellem Kontext und so und Und therapeutischem Kontext, also dass man wirklich irgendwann ja mal auch tatsächlich an sowas denken muss. Ne? Mhm. Weil im Moment ist das alles im Untergrund und Leute machen es privat und dann fahren sie irgendwo in alle möglichen Welten, wo das dann irgendwie noch legal vielleicht ist oder halblegal und so. Und es wäre einfach schön, wenn man einen solch einen Ort hätte. Und ich glaube, das wird vielleicht in ein paar, ja sagen wir, in 10 Jahren vielleicht wird es das vielleicht geben.
Ja.
Also der eine oder andere unter euch, der noch nach einem Business-Idee sucht für die Zukunft, der kann sich ja da mal schlau machen. Ja, ja, so blöd sie es anhört. Ich glaube, da ist tatsächlich Kohle drin.
Ja,
also
auf jeden Fall.
Nicht, dass das der Grund ist, warum man das machen sollte, aber nee. Kann ja ein angenehmer Nebeneffekt sein. Also,
ja.
Ja, also, naja, also ich glaube, da ist der Weg, der geht dahin. Und
ich fand es ein bisschen schade, dass hier unser der Daniel Pinchbeck, dass der nicht da war.
Stimmt, genau, das der war ja eigentlich angekündigt und wir hatten ja sogar darüber gesprochen und hat er gesagt, er kommt und ja, ich hatte mich noch gefragt, ich habe einen Tag bevor wir hingeflogen sind, habe ich auf seiner Facebook Timeline noch so ein ja, ich möchte fast sagen, sehr deprimierten Text von ihm gelesen. Da ging es glaube ich darum, dass irgendwie ein mal wieder die Trump-Administration hat mal wieder irgend so einen Schutz für Eisbären aufgehoben, so richtig böse, wie sie so sind. Ich finde, das Gute an der Trump, nicht gut, aber das Lustige fast an dieser Trump-Regierung ist ja immer diese Bösartigkeit, die schon fast so wie Scrooge in Charles Dickens ist. So neulich war es doch auch sowas wie arme Menschen sollen im Winter nicht heizen können. Oder denkst du, das ist ja wirklich wie Scrooge. Du kriegst keine Kohle mehr, so, sonst frieren. Naja, auf jeden Fall hatten die wohl da irgendwas wieder, einen Tierschutz ausgesetzt. Und er war wirklich so, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich geb's auf. Ich habe jetzt alles versucht, ich habe dieses Buch geschrieben, keiner will's lesen und so. Ich hatte fast das Gefühl, dass das eine kurzfristige Entscheidung war. Kann natürlich auch an was ganz anderem gelegen haben. Aber ich hatte so ein bisschen, was ist denn da gewesen?
Disillusioniert.
Ja, es ist ja auch, ich kann es ja auch ein bisschen nachvollziehen. Aber tatsächlich glaube ich, ja, man darf auf jeden Fall mal so temporär so sein, aber wir sind nun mal jetzt hier.
Ja, ja, genau. Und sein Buch, das müssen wir einfach nochmal sagen, das ist sehr, sehr zu empfehlen.
Ja, und es ist auch schwierig.
Und es gibt es auch in Deutsch, also von daher.
Aber weißt du, ich meine, die Welt zu verändern oder die Menschheit nochmal wieder auf die richtige Spur zu bringen, dass das kein einfaches Unterfangen ist, das ist ja völlig klar.
Ja.
Ne? Und jeder kann nur seinen kleinen Beitrag leisten. Der hat ein tolles Buch geschrieben. Okay, es verkauft sich jetzt irgendwie nicht, er kriegt keine Reviews, aber es gibt es ja. Und es wird auch drüber geredet und dann vielleicht dauert es 2-3 Jahre und dann wird es plötzlich doch noch ein Bestseller, weil irgendjemand das entdeckt. Ich erinnere da an so Sachen wie, weißt du, Oprah Winfrey liest Eckhart Tolle oder hier Michael Singer, Untethered Soul, macht eine Sendung drüber und plötzlich wird das Ding Bestseller, obwohl es ja schon seit 2 Jahren auf dem Markt gibt. Das kann ja alles auch noch passieren. Ja, also klar. Ich glaube, aufgeben sollte man sowieso nicht. Ich
meine,
und wir liefern unseren kleinen Beitrag mit dem Podcast hoffen, dass der ein oder andere daraus eine Inspiration zieht, vielleicht eine kleine Veränderung im Leben zu machen. Dann, ja, und ich bin damit auch zufrieden, weil ich meine, ich bin nun mal kein Politiker, ich werde nicht die Welt verändern in einem großen Stil oder so.
Die Ambitionen haben wir nicht.
Ja, wir hätten jetzt hier, man könnte jetzt theoretisch Stunden über diesen Kongress reden, weil wir haben natürlich auch noch tolle Leute getroffen, man hat tolle Gespräche geführt, wir haben von Olli den Kumpel Jeroen getroffen, haben ein super Gespräch gehabt mit einer Frau aus Hongkong.
Mit der Jenny.
Die auch bei Olli mal war und so, also das sind einfach, das waren ja auch ganz wertvolle Momente.
Ja, ja, klar.
Und ja, am liebsten hätte man sich so geklont. Ein Teil von mir wäre am liebsten die ganze Zeit nur auf der Wiese gesessen, hätte alle möglichen Leute gesprochen. Anderer Teil hätte von mir hätte am liebsten alle Vorträge geguckt. Es gab übrigens auch noch eine Filmreihe, haben wir ganz vergessen. Mhm. Ne? Ich glaube, 6-7 Filme wurden auch noch gezeigt zum Thema. Natürlich zum Teil mit der Anwesenheit der Filmemacher, die dann auch noch wieder erzählt haben. Also es war ein All-You-Can-Eat-Buffet, aber ja, man musste leider auf das Dessert und die zweiten, dritten Gänge meistens verzichten, weil man schon voll war.
Ja. Ja, also ja, wie gesagt, also bei mir hat definitiv irgendwann das Gehirn gesagt, nö, da passt nicht mehr rein, das ist jetzt das ist jetzt so.
Ja, ich glaube, hier passt jetzt auch nicht mehr rein. Machen wir mal
Ich finde, das war ein guter Abriss von dem, was wir da so gesehen
haben. Was wir erlebt haben. Genau. Wie gesagt, es gibt, ich werde, glaube ich, auch noch ein paar Links mal reinstellen zu anderen, die über die Breaking Convention geschrieben haben, weil die haben natürlich eine komplett andere Erfahrung gemacht.
Ja,
das ist das Lustige, dass die Breaking Convention an sich ja auch wie eine psychedelische Erfahrung ist. Jeder ist da, aber jeder hat eine andere Erfahrung. Jeder nimmt sozusagen die gleiche Substanz zu sich, aber weil jeder dann doch was anderes mitbringt und was anderes erlebt natürlich auch, die haben vielleicht ganz andere Schwerpunkte gehabt, die haben ganz andere Vorträge gesehen, ganz andere Treffen gehabt und so und Das ist nochmal spannend.
Es ist einfach auch ein super interessantes Thema, das auch immer mehr, das uns auch immer mehr oder immer weiter unterhalten wird und wahrscheinlich auch immer noch spannender wird. Also da bin ich mir ganz sicher.
Ja, wie gesagt, die Forschung ist ja tatsächlich auch erst seit ein paar Jahren wieder im vollen Gange und da wird noch viel, viel passieren. Aber das Tolle ist, dass bisher alles sehr vielversprechend ist, dass alles sehr so positiv wirkt und dass wir eben, glaube ich, wirklich davon ausgehen können, dass zumindest unsere Kinder einen entspannteren Umgang mit den Substanzen wieder haben können vielleicht. Ja. Ne? Also das ist ja auch zu hoffen und auch wichtig, glaube ich, weil wenn man dem Ganzen so ein bisschen das Stigma nimmt, ist auch, sage ich mal, der Missbrauch vielleicht ein bisschen geringer.
Ja, natürlich. Darf man das auch nicht ist vergessen, ja immer. Ja, nee. Das ist ja immer das.
Weil es ist ja gar keine Frage, dass ich all die Substanzen auch übertrieben einsetzen kann. Also alleine, also ich meine, da gibt's ja dann auch die verschiedenen Fraktionen, ne? Die Leute, die, ich las gestern noch einen Artikel irgendwas, den habe ich noch gar nicht gelesen. Ich habe in den letzten 3 Jahren 600 Mal DMT genommen. Und ich denke, what? Hm. Also der war sogar da, der Mann, und hat auch einen Vortrag gehalten. Ich will das auch gar nicht beurteilen in dem Sinne, nur ich sag mir dann auch, ist das möglich, diese 600 Erfahrungen in irgendeiner Form zu integrieren oder daraus wirklich was zu ziehen? Weil
oder sieht er das nur so als große Achterbahnfahrt?
Naja, selbst, ja, es wird ihm dann auch wahrscheinlich nur so gezeigt. Aber auch selbst, wenn da was Essentielles passiert, wenn ich ja gar nicht mir die Zeit gebe, sage ich mal, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wirklich mal sacken zu lassen, wirklich mal durchgehen zu lassen, sondern ich sag mal, 2 Tage später die nächste super Erfahrung nachher, ist es nicht ein bisschen Verschwendung?
Ja, ja. Das ist genau das. Ist es jetzt wirklich so ein Funhaus? Sehe ich es jetzt wirklich so als bunter Spielplatz? Oder habe ich den Anspruch, dass das Erlebte zu aufzuschlüsseln und beziehungsweise einfach zu gucken, wo passt das in mein Leben hin? Oder wo ist da die Resonanz so? Ne? Das ist.
Ich denke, das hat einfach auch ganz klar mit der Intention zu tun.
Mit der Intention,
also,
ja klar.
Ich glaube, du kannst es natürlich als reines Spaßding benutzen. Bis dir das die Substanz vielleicht mal irgendwann einen Tritt in den Hintern gibt und sagt so, hey, ich bin hier nicht zum Spielen da. Muss aber gar nicht passieren.
Ja.
Wie gesagt, der Mann hat 600 Mal, offensichtlich hat er keinen furchtbaren, super schlimmen Trip gehabt. Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Ich muss es mir nochmal angucken. Aber sonst hätte er es ja nicht so oft gemacht, finde ich. Aber ich persönlich, und ich meine, Albert Hoffmann hat selbst gesagt, alle 5 Jahre, alle 10 Jahre eine LSD-Session reicht aus. Und dann hast du erstmal damit zu tun. Und ich meine, die Leute, die uns länger zuhören, wissen ja, ich habe meine letzte Erfahrung ist 5 Jahre her. Da habe ich 3 Jahre Zeit. Volles mit zu tun gehabt. Aber meine Intention war halt auch eine andere. Meine Intention war ganz klar spirituelle Erfahrung oder eigentlich war die Intention sogar, ich will es wissen, was auch immer es ist. Und die Antwort habe ich dann auch gekriegt, aber die Antwort ist dann halt natürlich auch nicht unbedingt so einfach. Und dann
nächste Woche wieder. Vor allen Dingen ist nicht jede Antwort gleich. Jede Antwort ist hat halt auch was mit demjenigen zu tun, der es nimmt.
Ne? Natürlich.
Also jeder hat seine eigene Antwort. Das ist das Tolle und das.
Aber wenn du jetzt aus Spaß das nimmst, dann kriegst du halt auch nur Spaß vielleicht von der Substanz auch oder wie auch immer. Das sind ja diese mysteriösen Mechanismen, die man noch nicht so richtig durchschaut hat. Also
das glaube ich auch.
Auch das war natürlich Thema, um das auch noch wieder zu sagen. Da gab es auch diverse Vorträge zu. Ne? Also wie weit natürlich Setting, Intention. Wozu sind die? Ich meine auch hier Ede Freschke sagte hatte auch war offensichtlich ein Fan von DMT, er trug ein T-Shirt mit DMT, aber er machte am Anfang auch eher seines Vortrags mehr so lapidar, so ein bisschen so, Psychedelika sind ja ganz lustig und so ein netter Funhouse-Aspekt, aber viel interessanter ist ja, dass man da auch Transplantationsorgane einlegen kann.
Ungefähr.
Und da war ich auch so ein bisschen, ich dachte, also der hat, sage ich mal, ich weiß ja gar nicht genau, ob er das wirklich so sieht oder ob er das jetzt nur für seinen Vortrag so gesehen hat, aber es wirkte so, wow, andere Leute haben jetzt 10 Vorträge nur darüber gehalten, wie unglaublich spirituelle Einsichten man haben kann mit den Substanzen. Und er sagt, oh, ist ganz lustig, aber das andere ist viel wichtiger. Also deswegen, klar, jeder sieht das anders, jeder merkt das anders und
Ja, ich möchte abschließend noch sagen, die ganz, ganz tolle Dokumentation-Empfehlung für den Film Dying to Know. Da geht's um, hat ja auch was mit LSD zu tun, und zwar um Timothy Leary, einer der, der ja,
ich glaube, den kennen alle.
Den kennen
Wer
alle.
Wer den nicht kennen soll, den googeln.
Timothy Leary, der damals, der war Professor, ne, an der, an irgendeiner Universität an Harvard. In Harvard, genau, und der hat mit dem Richard Alpert, der damals auch Professor war, die haben ja zusammen, haben die jede Menge LSD genommen. Und das Interessante an dieser Dokumentation ist, also es wird so ein bisschen der Lebensweg nachgezeichnet beider Männer, die sich nämlich durch die Substanz tatsächlich in komplett unterschiedlichen Richtungen entwickelt hat. Und das ist super interessant, während Timothy Leary schon dabei geblieben ist und immer irgendwie noch versucht hat, noch mehr da drin so zu finden, ist Richard Alpert ist den spirituellen Weg gegangen und ist irgendwann ist aus ihm Ramdas geworden und der spirituelle Guru und Führer. Und das ist sehr, sehr interessant. Also ist eine ganz, ganz tolle Dokumentation, die ist jetzt endlich raus auf DVD oder beziehungsweise auch als Video on Demand oder als Download bei Vimeo kriegt man das. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich habe es zu Hause.
Gibt es bei den Shownotes einen Link.
Genau, genau, genau. Das war so jetzt.
Noch so als kleines Schmankerl.
Als Schmankerl noch zum Abschluss.
Ja, genau. Ja gut, ich glaube, das soll es für heute mal sein.
Ja.
Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es hat euch ein bisschen den Mund wässrig gemacht, die Vorträge vielleicht dann bei YouTube dann euch noch anzugucken.
Den einen oder anderen, genau.
Oder sich mit dem Thema auch noch weiter zu beschäftigen. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin auch tun. Nächste Mal glaube ich nicht, aber nee. Gucken wir mal, was da passiert.
Genau. Wir versuchen ja immer so eine gesunde Mischung herzustellen und mal gucken, was wir nächstes Mal haben.
Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.